Hallo und herzlich willkommen zum Racing Block Podcast. Die letzte reguläre Ausgabe in diesem Jahr nach dem Formel-1-Rennen, was wir am letzten Wochenende hatten. Nun also für den 29. November. Wir wollen eine kleine Pause machen, in den nächsten Wochen. Ich habe ja gesagt, wir machen vielleicht noch ein oder zwei ungeplante oder beziehungsweise da mal so gucken, wie wir sie zeitlich reinbekommen, Podcast, wo wir noch so ein bisschen die einzelnen Serien durchgehen, vielleicht nochmal über WEC und NASCAR reden, aber das ist jetzt erstmal der letzte Podcast für dieses, ja, ich habe eben mal nachgeguckt, das waren jetzt aber auch, glaube ich, wir haben im Februar angefangen, dann eben auch gut über 40, 45 oder irgendwie sowas an Podcasts, die wir hier regelmäßig gemacht haben und wir sind auch mal ganz dankbar, wenn wir mal den Mittwochabend, wo wir das immer aufzeichnen, auch mal frei haben. Nichtsdestotrotz wollen wir euch nochmal 2 Stunden oder fast 2 Stunden mit interessanten Informationen und unseren Meinungen auffüllen. Dabei sind heute Abend Jan und Stefan und unser einziges Thema heute Abend ist dann auch die Formel 1. Selbstverständlich, die anderen Serien haben ja den Laden auch schon länger dicht gemacht. Die auch Supercars fahren noch an diesem Wochenende, diesem schrecklichen Olympiapark in Sydney. Aber ja, der Kurs ist wirklich
Ja,
schlimm,
ich
aber
weiß.
das soll uns auch nicht weiter beschäftigen. Vielleicht dann im nächsten Jahr ein bisschen mehr. Aber jetzt zur Formel 1 am letzten Wochenende ist es ja dann doch alles so gekommen, wie wir es vorhergesagt haben, was jetzt auch keine große Kunst war, es so vorherzusagen. Was war ja dann doch knapper als gedacht für Sebastian Vettel. Am Ende diese 3 Punkte, die er da ins Ziel gerettet hat. Es gibt jetzt in den letzten Tagen nach dem Rennen immer wieder so ein paar Videoschnipsel, die auftauchen, wo es dann heißt, oh, guck mal, da hat er aber unter Gelb überholt und da hat er unter Gelb überholt. Das ist jetzt eine Geschichte war, die ist Überholmanöver von Kobayashi. Da hat man aber schon seitens der FIA auch festgestellt, das war gar nicht unter Gelb, das war unter Gelb-Rot. Also diese Lampen hatten wohl Gelb-Rot geblinkt, das sei aber nicht sichtbar auf den Kameraaufnahmen, Onboard-Aufnahmen, wo man das sehen konnte. Und jetzt ist wohl noch was aufgetaucht, wo er Jean-Éric Vergne überholt hat. Angeblich da auch unter Gelb. Ehrlich gesagt, das ist nun ein paar Tage später eh völlig wurscht. Offiziell ist es so, dass Ferrari tatsächlich die Möglichkeit hätte, noch Protest einzulegen. Das geht, glaube ich, noch bis zum Wochenende. Also jetzt zum kommenden Wochenende, danach ist Schluss. Die werden das aber nicht machen. Die haben ihre Niederlage akzeptiert und damit soll die Sache auch gut sein. Ich denke auch nicht, dass wir das hier großartig zum Thema machen sollten oder müssen.
Nee, ich meine, die Aussage der Rennleitung ist, es war gelb-rot und
Ja, es war gelb-rot bei Kobayashi, wie es jetzt bei Vern war, weiß ich nicht. Ist mir aber auch ehrlich gesagt wurscht.
also es gab ein Video, in dem mehrere von diesen Szenen aufgelöst wurden und es war in mehreren Fällen halt wirklich das gelb-rote, was die Rennleitung da teilweise auf Dauerschaltung irgendwie hatte, weil es ja immer so nieselte. Was dann ein
Ja.
bisschen verwirrend ist, aber das gelbe Licht, was blinkte, da gab es dann wohl einen Fall, wo jemand überholt hat, ich sag mal, ein paar Meter, bevor er dann an dem grünen Licht ankam. So,
Gottchen, ja.
also ich sag mal, offiziell hat er damit gegen die gelbe Flagge verstoßen, aber ich sag mal,
Ja.
das ist jetzt, also da hat man schon dramatische Sachen gesehen auf Rennstrecken. Das war jetzt kein grobes Vergehen, weil er an der Stelle, wo was passiert war, im Grunde vorbei war. Er war halt nur nicht noch nicht an dem Marshallposten angekommen, wo die grüne Flagge geschwenkt wurde.
Ja, das ist
Das
schon
ist
mal
dann.
das eine. Das andere ist halt, also man kann es von zwei Seiten sehen. Die eine Sache ist, zählt ja immer auch bei den Rennkommissaren, entweder sie haben es gesehen, dafür haben sie die ganzen vielen schönen Monitore. Wenn sie es nicht gesehen haben, können sie darauf hingewiesen werden von den Teams. Wenn die Teams nicht hinweisen und es also jetzt zum Beispiel keinen Protest von irgendeinem Team gibt Richtung der FIA, dann werden sie sich auch nicht damit beschäftigen, weil sie es ja, wie gesagt, nicht gesehen haben. Das Zweite, was man vielleicht dazu sagen kann, in jedem blöden Rennspiel wirst du irgendwie angequarkt, wenn du Gelbe überholst. Und ich verstehe nicht, warum das in der Formel 1 nicht funktioniert. Also warum es keine technische Möglichkeit gibt, das nachzuverfolgen, wie auch immer. Es ist eine Tatsachenentscheidung. Ich denke, da brauchen wir auch nicht weiter drüber reden. Und Vettel ist ganz bestimmt nicht wegen diesem einen Ein Überholmanöver, was er 50 Meter vor einer grünen Posten irgendwie gemacht hat, Weltmeister geworden. Und ich dachte ja sowieso, dass er gar nicht Weltmeister wird nach ungefähr 400 Metern. Ich dachte echt, die Kiste ist so kaputt, dass er keinen Meter weiterfahren kann, als er da quer im Raum stand.
Ich, ja, aber ich, nicht nur du.
Aber ich finde auch, man sollte irgendwie halt auch mal irgendwie ansprechen, was mal wieder irgendwie wenige Leute tun, wie er überhaupt in diese Situation da reingekommen ist. Nämlich, weil er mal wieder nicht besonders gut vom Start weggekommen ist.
Ja, weil er sehr vorsichtig war halt, aber das kann ich auch
Aber
nachvollziehen.
Vettel
Ich meine,
startet halt eigentlich nie gut. Das muss man ehrlicherweise sagen.
naja,
Na also,
ja,
er
das
kann
würde ich jetzt.
meistens halt nur die Position halten. Gewinnen tut er wirklich eher selten.
Ja, das liegt aber auch, weil er meistens eben von vorne startet. Das
Ja, aber jetzt sage
kann
ich in
ist er
der
nicht.
ersten Hälfte der Saison.
Ja, aber er ist kein schlechter. Also er ist nicht mehr so. Also in den letzten Saisons hätte ich dir noch recht gegeben, da gab es ja mal so ein paar Fälle, aber dieses Jahr ist mir das nicht
Ja,
aufgefallen.
ich meine, er ist jetzt natürlich nicht so ein Raketenstarter, wie das manche da irgendwie drauf haben, aber einfach Durchschnitt würde ich jetzt mal so sagen, was
Wobei
die
das
Starts
ja auch
angeht.
für Webber gilt, ne? Ich meine, der kommt ja genauso schlecht weg und das offensichtlich hat das auch ein vielleicht auch was mit der Kupplung oder dem Kupplungssystem zu tun, was Renault bzw. Red Bull da verwendet. Das daran kann es ja auch liegen. Die Ferrari kommen ja immer sensationell gut weg. Auch bei Schumacher bzw. bei den Mercedes hat man das häufig gesehen, dass sie richtig gut wegkamen. Bei Red Bull hat man es selten gesehen und das kann ja durchaus etwas mit dem System zu tun haben, was man da nutzt, was vielleicht etwas diffiziler zu bedienen ist als das von als das von den anderen oder von der Konkurrenz. Was mich aber, wie gesagt, also das hat mich nicht gewundert, dass er jetzt ein paar Plätze verloren hat. Mich hat so seine sehr vorsichtige Herangehensweise dann in Turn 4 hat mich dann schwer verwundert. Also wenn, da wäre es ja schon fast zu spät gewesen, wenn Räikkönen nicht dann also
Wenn Raikön da nicht reagiert, dann ist es weg. Also.
ja, Räikkönen wäre im volles Rohr hinten reingebrettert, ne? Ganz offensichtlich hat sich ja, und du siehst es ja auch mit welchem, wie früh Vettel da auf der Außenseite bremst, also wie vorsichtig er ist und mit wie viel Überschussspeed der Senna da in die Kurve reingeht.
Also man muss ja halt ehrlicherweise sagen, dass Vettel da eigentlich wirklich viel zu früh bremst. Also. Ich weiß nicht, was er da gedacht hat. Er wollte wahrscheinlich richtig vorsichtig sein, aber Raikön muss sich auch gedacht haben, irgendwie wieso der ihm vor ihm plötzlich steht. Weil da war ja auch wirklich eine ganze Menge Platz bis zur Kurve. Und das mit Senna, ich weiß nicht, ich würde eigentlich Senna irgendwie auch direkt die volle Schuld zuschieben, weil bin mir gar nicht mehr sicher, ob er ihn wirklich außen so super gesehen hat.
Nee, er konnte ihn ja auch gar nicht sehen, weil er hat ja innen die Lücke gesehen, die Perez da, glaube ich, aufgemacht hat. Der eben, oder beziehungsweise auch nicht so früh drin war. Klar ist Senna da sehr optimistisch reingegangen, auch was Perez angeht, aber er ist ja an Perez vorbeigekommen. Das ist ja nicht der Punkt. Aber er konnte Vettel in dem Moment nicht sehen. Er konnte nicht damit rechnen, dass Vettel dann quasi fast zwei Fahrlinien nach innen zieht, um da seine Fahrlinie einzunehmen. Und Vettel konnte ihn nicht sehen, weil, wie gesagt, auf der anderen Seite da eben auch wieder Perez war. Also das war ein ganz normaler Rennunfall. Deswegen ist ja auch nichts danach gemacht worden, aber auch von der Rennleitung nicht. Aber wie gesagt, wo sollte Senna hin, wo sollte Vettel hin in dem Fall? Vettel ist halt, hat eine sehr weite Linie genommen von außen und also für diese Startsituation und das war einfach so ein bisschen seine Schuld tatsächlich,
Nee,
würde ich
bloß
sagen.
weil viele ja geschrieben haben, hier ist Senna schuld und so. Also würd ich absolut nicht so sehen. Also klar geht er da optimistisch rein, aber ich meine, das ist halt das Mittelfeld. Und das ist auch sein Heimrennen. Darf man ja auch
Ja, es ist
nicht.
sein Heimrennen, es ist Mittelfeld und wie gesagt, er ist ja an Perez auch sauber vorbeigekommen. Es wäre jetzt was anderes gewesen, wenn er Perez gerempelt hätte und Perez dann in Vettel rein oder sonstiges. Er ist ja sauber innen vorbei, das ist ein ganz blitzsauberes Ausbremsmanöver, völlig unproblematisch. Um dann eben, wo sollte er auch hin, als dann eben Vettel eben reinzieht.
Ja.
Da war nichts zu holen. Aber mich hat wirklich gewundert, dass das Auto diesen Schlag ausgehalten hat. Das war ja wohl auch relativ knapp, weil der Auspuff ja wohl nicht gebrochen war, aber wohl kurz davor war. Und dass das rechte Hinterradaufhängung das aufgehalten hat. Das hat mich gewundert, weil Senna ist mit seinem rechten Vorderrad über die Aufhängung drüber, komplett einfach drüber gefahren.
Das wundert mich aber schon so ein bisschen, so die ganze Saison, was die Radaufhängungen dieses Jahr irgendwie teilweise aushalten. Also,
Zumindest bei Red Bull.
ja, zumindest da. Ich habe das Gefühl, die sind stabiler geworden irgendwie. Also auch so allgemein, also dass die Radaufhängung das ausgehalten hat. Ich meine, das ist dann halt auch irgendwie das nötige Quäntchen Glück, was du halt einfach irgendwann mal brauchst. Dass es dir da halt nicht die Radaufhängung zerlegt. Ich meine, sowas gleicht sich natürlich auch aus. Das kann man jetzt auch gleich für die Lichtmaschine sehen. Aber das war, und auch der Auspuff, ich meine, der Schaden war ja schon massiv. Das Rohr, man hat es ja gesehen auf den Bildern, die Red Bull dann ausgedruckt hat, das war ja eingedellt.
Ja, konnte man auf den, also zumindest bei in den HD-Bildern auf Sky auch sehr gut sehen, dass es ziemlich eingedellt war. Und man hat das Mapping ja auch verändert, damit der Motor, also wie auch immer, von versucht hat, über das Mapping halt die Temperatur im Motor und an dieser Stelle irgendwie möglichst niedrig zu halten, weil man einfach Angst hatte, dass die Hitze nicht genug abfließt und dann irgendwas anbrennt oder sonstiges. Und da liegt ja auch in der Nähe das Curse und so alles. Also der hat richtig Schwein gehabt. Also das hätte, ich glaube, Newey hat es nach dem Rennen gesagt, mehr hätte an dem Auto nicht kaputt gehen dürfen. Also das war Maximum dessen, was das Auto aushält. Auch an der Stelle.
Ich meine, man muss ja auch mal sehen, ich meine, wir haben ja irgendwie immer gesagt, ja, Brasilien, Lotterie und so weiter und so fort, aber dass dann so viel schief läuft. Also, ich meine, man darf eigentlich vergessen, es hatte das ganze Rennen über, großartig übrigens für die Formel 1 Wettervorhersagen, es ist jedes Mal eine Freude. Es hat ja das ganze Rennen über so leicht geregnet und dann mal wieder nicht und dann mal wieder ein bisschen stärker und dass er dann halt am Anfang umgedreht wird, dass dann der Funk ausfällt, dass man zwei Reifenwechsel innerhalb von 2 Runden machen muss. Also da ist ja so viel schief gelaufen.
Also eine unfassbare Menge an Glück gehabt.
Dann hauen sich vorne noch Hülkenberg und Hamilton weg, wenn irgendwie Button ausfällt, was ja bei den McLaren in diesem Jahr durchaus mal drin war, dann ist Alonso Weltmeister. Also was da dann wirklich alles schief gelaufen ist, das war dann schon selbst für Brasilien-Verhältnisse relativ beeindruckend.
Also das muss man Red Bull tatsächlich auch mal dann zugestehen, dass sie aus diesen total verrückten Rennen, also auch wo wirklich alles schiefgelaufen ist, was für Red Bull schieflaufen kann, also bis an die Schmerzgrenze dessen, was schieflaufen kann, inklusive verkorksten Reifenwechsel beziehungsweise falsche Entscheidung, auf die falschen Reifen zu gehen. Aber die Entscheidung, auf die falschen Reifen zu gehen, ist wirklich alles falsch gemacht. Und trotzdem hat er noch Platz 6 rausgeholt. Also ich meine, das ist nicht schlecht. Also wirklich nicht schlecht. Klar, ich meine, hat Glück gehabt, da diese Hülkenberg-Hamilton-Geschichte, da kommen wir bestimmt gleich noch zu, aber da ist, also das ist schon, da ist alles gut gelaufen für Red Bull. Ich glaube, die haben ihr Potenzial für Glück für die nächste Saison schon mit aufgebraucht. Das, innerhalb von einem Rennen. Ja, weil das kann also echt mal, wie gesagt, dass der Auspuff nicht gerissen ist oder kaputt war und dadurch nicht irgendwas angeflammt hat da drin, dass der nicht an eine andere Stelle getroffen hat, wo vielleicht der Kühler oder Aggregat saß, dass die Hinterradaufhängung gehalten hat. Also diese Liste können wir jetzt endlos lang fortführen. Ja. Also, das ist wirklich so wahnsinnig viel Glück für Red Bull. Natürlich auch herausgefahren im Laufe des Jahres, die WM, aber jetzt in diesem speziellen Rennen waren es schon arg viel Glück gehabt, ja. Viel mehr kann man, glaube ich, nie haben.
Vor allen Dingen, weil man halt auch wieder Fehler gemacht hat, also der Reifenwechsel, auf den ich jetzt da speziell hinaus will, und Ferrari halt wieder nicht. Also, das muss man Ferrari halt auch lassen. Sie haben das gemacht, was sie die ganze Saison gemacht haben. Das Maximale rausgeholt, mehr als Platz 2 ging halt nicht. Und am Ende hat es dann halt doch dank der 13 Punkte Vorsprung gereicht. Beziehungsweise es hat um 2 Plätze mehr gereicht, als es eigentlich gebraucht hätte. Oder einen Platz mehr? Ich weiß jetzt gerade nicht genau.
Ein Platz
Um
mehr,
einen Platz mehr gereicht, aber es war halt doch nochmal sehr, sehr eng.
ja. Ja.
Zählt auf
Aber ich
alle
meine,
Fälle.
notfalls hätte jetzt, Webber war ja dann auch noch vor ihm, der hätte dann notfalls nochmal einen Boxenstopp einlegen müssen oder sowas.
Ja, wegen. Ja, genau. Can you confirm that your engine is on fire? Ja, wahrscheinlich, du kannst ja nicht mehr von der, das Einzige, was du noch halt, wie gesagt, verstellen kannst, ist ja tatsächlich das Mapping irgendwie. Wahrscheinlich hätten sie ihm das Mapping irgendwie so verstellt, dass der Motor innerhalb von einer halben Runde hochgegangen wäre.
Er wäre einfach in den Raikön-Ausgang gefahren und die Nummer wäre erledigt gewesen.
Ja, genau. Nein, aber jetzt davon abgesehen, klar, das war alles einfach, dass sie mit dem Reifenwechsel und dem ganzen Pech, was sie gehabt haben, tatsächlich, ich meine, wobei Vettel natürlich dann den Grundstein gelegt hat, dass er mit diesem angeschlagenen Auto innerhalb von 8 oder 10 Runden noch in die Punkte wieder zurückgefahren ist. Darf man ja auch nicht vergessen.
Ja, das ist
Das
ja
hat
schon stark gewesen. Ich meine, er hat sich ja nicht nur
stark.
das eine Mal dann durchs Feld geflüchtet, sondern auch nach diesem doppelten Boxenstopp, von dem der zweite vermurkst war, dann auch wieder schnell die Plätze gewonnen, die er dann benötigte. Ich meine, klar, Schumacher hat ihn mehr oder weniger vorbeigelassen, aber da hat er ja auch wieder einige Plätze gut machen müssen.
Ja, klar, das war kein leicht, also das war mit Sicherheit auch kein leichtes Rennen für
Ja.
Vettel, der dürfte Blut und Wasser geschwitzt haben im Cockpit. Vor allen Dingen auch, dass das Auto hält. Und da er ja auch nichts sagen konnte, er konnte ja auch kein Feedback geben, musste das Team ja darauf verlassen, was die Daten eben anliefern. Und also das war schon alles ganz schön haarig für die. Aber wie gesagt, wir hatten es ja vorher schon, es wäre jetzt ein Wahnsinn gewesen und ein wirkliches Wunder gewesen, wenn Alonso da jetzt noch den Titel geholt hätte, obwohl es, wie gesagt, ja schon schön knapp war. Ich finde, das hat dem Rennen natürlich auch noch ein bisschen Schwung gegeben, sagen wir mal so. Aber er hat es dann auch verdient gewonnen.
Ich
Also von
meine,
daher,
er hat die
glaube ich.
meisten Rennen gewonnen
Ja,
und,
eben. Die meisten Pole Position geholt dieses Jahr, also.
klar, auch wenn das nur in einer Phase war, was man ja auch mal so ehrlich sagen muss, also 4 der 5 Rennserie resultieren ja aus der Asien-Tournee,
Ja.
aber trotzdem hat er die meisten Rennen gewonnen und war in dieser extrem abwechslungsreichen Saison auch vorne größtenteils mit dabei und da hat das Team auch gute Arbeit geleistet. Ist natürlich auch jede Menge Geld reingeflossen, aber das ist es bei Ferrari auch. Wenn auch vielleicht nicht ganz so viel, und dann hat er effektiv diese Weltmeisterschaft auch verdient gewonnen.
Ja klar, ich meine, er hat den Grundstock natürlich, also man kann ja immer drüber schreiben, wer hat wann mehr Glück gehabt und so, das gleicht sich im Laufe der Saison immer mal wieder aus. Ne? Ich meine, Vettel ist in Monza und Valencia ausgefallen, Alonso in Suzuka und in Spa.
Es ist halt für mich, ist es oder bleibt es immer so eine Saison der zwei Hälften. Wir hatten diese
Ja.
10, 11 Rennen vor der Sommerpause, wo es halt wirklich kein dominierendes Team gab und wo Alonso als Fahrer immer irgendwie so das meiste aus dem Ferrari rausgeholt hat und dadurch verdient vorne war. Und dann kam eben diese zweite Saisonhälfte, wo halt dann Red Bull einfach deutlich stärker war, bei den meisten Rennen. Und wo Vettel dann halt diese 4 Rennen in Folge gewonnen hat. Und da war Alonso dann und stellenweise Hamilton die einzigen, die ja noch mithalten konnten. Und
Naja, gekippt ist die ganze Geschichte ja tatsächlich erst nach Monza.
ja.
Also ne, Monza ist ja noch ausgefallen und da hat er ja auch wenig Chancen auf den Sieg. Aber in
Ja, aber Monza ist halt. Ist
ist jetzt auch
nie
nicht
die
die
passende
Strecke.
Strecke für den Red Bull gewesen. Dafür ist das Auto nie gebaut worden. Also auch in den letzten Jahren
Nee, nee.
nicht.
Naja, aber er hat halt in den Rennen zuvor hat er halt dann das gemacht, was er eben machen musste. Er hat eben maximale Punkte rausgeholt. Ne? Also er ist in Australien ist er Zweiter gewesen, in Malaysia ist er Elfter gewesen sogar nur, in China Fünfter. Bahrain hat er gewonnen, was ja ein bisschen überraschend kam. Spanien nur Sechster. Monaco nur Vierter, Kanada Vierter, in Valencia halt ausgefallen, die Geschichte. Position 3 in England, Fünfter in Deutschland, Vierter in Ungarn, so, da jetzt habe ich es. Und in Spa ist er dann Zweiter geworden und dann in Italien wieder auszufallen. Und danach ging diese Siegesserie los. Also er hat 100 Punkte geholt halt in diesen 4 Asienrennen und dann nochmal Dritter und Zweiter zu werden. Da hat er eigentlich die ganzen Punkte
Ja,
geholt.
also es waren halt wirklich nur diese 4 Rennen. muss man halt ehrlicherweise sagen, aber das reicht halt dann in dieser engen Saison. Ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, Ferrari hat zweimal das Maximale rausgeholt, aber das Auto war halt einfach eigentlich nie in der Lage oder nur in einem Rennen oder in zwei Rennen in der Lage, auf Sieg zu fahren. Ansonsten war dieses Auto einfach nicht stark genug dafür.
Und es hat halt keiner mehr als diese fünf Rennen gewonnen. Also das eine aus vom Anfang der Saison, wo es halt hin und her ging, und dann diese vier in Reihe. Das konnte dieses Jahr halt keiner überbieten.
Es, nee, und
Ferrari es sind zwar hatte nicht viele 25, aber es ist halt dann das Beste.
Nee, es hatte halt auch keiner mehr, also Ferrari hatte nach der Sommerpause kein Auto mehr, mit dem sie wirklich gewinnen konnten. Also er konnte halt dann diese dritten und zweiten Plätze rausfahren, was er ja auch gemacht hat, wenn er ins Ziel gekommen ist. Ist er immer Dritter oder Zweiter geworden, aber er hat eben keine Chance mehr auf den Sieg gehabt. Und da war natürlich für ihn war die Saison natürlich, also das war natürlich schwer. Ich habe das auch, das glaube ich in dem Podcast auch gesagt, als es dann quasi in die Asien-Nummer reingeht. Er braucht mindestens einen Sieg, um vorne am Ende sein zu können. Und das sind jetzt am Ende sind es tatsächlich die Punkte, die ihm da auch gefehlt haben.
Also
einmal hält ein Sieg noch geholt, 7 Punkte mehr, und er hätte die WM tatsächlich noch holen können.
Ja. Ich meine, man sieht das halt irgendwie, Alonso ist, wenn er nicht ausgefallen ist, wie in Spa und in Japan, und der Japan-Ausfall hat halt richtig wehgetan. Ja. Ist er immer in die Punkte gekommen und hat dann von diesen 18 Rennen, da war er 13 Mal auf dem Podium.
Ja. Also ich meine, mehr kannst du aus der Krücke, glaube ich, nicht rausholen.
Nee, also mehr geht da wirklich nicht. Ich meine, da ist nur Räikkönen irgendwie, was Konstanz angeht, besser, der immer bis einmal in die Punkte gekommen ist. Aber das, also Alonso hat wirklich aus dem Auto immer das absolut Maximale und wahrscheinlich oft auch über den Möglichkeiten des Autos rausgeholt.
Ja,
also.
Ja, also er hätte den Titel genauso verdient in diesem Jahr. Allein eben, weil er mit so einem Auto, was offensichtlich, also das zumindest auch in der im Rennjahr nicht, aber zumindest in der Qualifikation so schlecht war und immer so weit zurückgehangen hat, da hätte er, also damit halt solche Ergebnisse einzufahren, wie du sagst, 13 Podiumsergebnisse von den 18 Rennen, die er gestartet ist, das ist Wahnsinn. Also mit sowas wirst du normalerweise halt Weltmeister.
Ich hätte ihm den Titel halt auch gegönnt. Also ich bin eigentlich kein Alonso-Fan, aber er hätte ihn verdient gehabt. Ich habe da am Sonntag auch gesessen, weil und hab mir gedacht, okay, eigentlich wären mir beides recht. Also sowohl Vettel als auch Alonso als Weltmeister. Sie hätten ihn beide verdient gehabt dieses Jahr.
Also ja. Ich saß da am Sonntag und dachte mir halt so, also und da muss ich ehrlich sagen, sind beide eine fantastische Saison gefahren, aber fahrerisch fand ich Alonso doch noch einen Tick besser.
Ja, weil er einfach, also es sah zumindest besser
aus. Oder es sah besser aus, weil ja.
Er eben häufig von hinten kam.
Er kam häufig von hinten und ja, mir hat das eigentlich auch ganz gut gefallen, wie dann Ferrari irgendwie, nachdem das in Asien dann ja relativ schief gelaufen ist, die letzten 5 Rennen, und er auch doch wirklich halt massiv gekämpft hat und auch fahrerisch, ich meine, sein Rennsieg in Malaysia, wo das Auto ja noch die Krücke der Welt war, auch wenn es da geregnet hat, aber war halt trotzdem gut. Und ja, also fahrerisch fand ich Alonso, muss sagen, diese Saison noch einen Tick besser, aber Vettel hat halt mehr Rennen gewonnen und damit wird man dann halt im Normalfall auch Weltmeister.
Ja, klar, ich meine, das ist, gibt's nichts dran zu deuteln, wenn du mehr Rennen gewinnst. Er hat 5 Rennen gewonnen gegenüber den 3, die Alonso gewonnen hat. Das ist dann auch in Ordnung. Aber nochmal kurz zurück zum Rennen. Da gab es ja dann noch, wir hatten eben schon kurz drüber gesprochen, halt die Situation zwischen Hülkenberg und Hamilton, wo Hülkenberg, der ein erstaunliches Rennen gefahren ist, wobei man auch sagen muss, dass der Force India erstaunlich schnell war. Das hat mich extrem überrascht. Ich dachte, gut, als er auf Platz 3 war, der wird sich da halten und die beiden McLaren ziehen vorne weg ein bisschen. Aber das war ja genau das Gegenteil der Fall. Er hat sie ja wieder eingeholt und je nasser es wurde, desto näher kam er ran und hat sie dann beide überholt. Ne? Darf man ja nicht vergessen. Beide sauber an beiden vorbeigegangen. Also zumindest beim ersten Mal. Um dann halt dann diesen Unfall zu haben, wobei ich, da haben ja auch viele gesagt, der Wahnsinnige und wie kann er das machen und so weiter. Also das war völlig in Ordnung, da zu
überholen. Ja, und das ist auch nichts gewesen, Wofür man eine Strafe hätte aussprechen müssen, weil es war kein dummer
Genau.
Fehler oder sowas, sondern es war
Ja.
halt ein versuchtes Überholmanöver und im Regen passiert es halt dann mal, dass man rutscht. So simpel ist das. Das war jetzt keine grobe Fahrlässigkeit oder sowas. Das fällt für mich jetzt wirklich halt unter Rennunfall oder so. Das passiert halt im Regen.
Ja, vor allem speziell, ich meine, da geht es für Force India irgendwie um den Sieg. Und im letzten Saisonrennen, und da darf man dann auch mal mehr riskieren. Und dann geht es halt danach, na gut, wenn es schief geht, geht es halt schief, aber wenn nicht, gewinnen wir hier und haben den besten Saisonabschluss, den wir uns vorstellen können. Also, und Hülkenberg ist bis dahin ein grandioses Rennen gefahren, und ich meine, fragt mal Grosjean, wie das bei Regen ist. Der ja wieder sein Auto fantastisch verlegt hat. Also, also die Durchfahrtsstrafe dafür ist relativ lächerlich, das muss man ganz
Ich
ehrlich
fand das auch
sagen.
sehr lächerlich, diese Durchfahrtsstrafe, muss ich auch sagen. Ich meine, das hat letztendlich ja dann auch nochmal Alonso in die Hände gespielt, der dann dadurch Platz 2 halt erobern konnte. Aber das war überflüssig. Also absolut überflüssige Strafe. Ich fand auch, das war ein völlig legitimes. Er war auf gleicher Höhe, er hat gebremst. Es ist rutschig. Er ist ein bisschen, Entschuldigung, er ist ein bisschen ins Rutschen gekommen. Und da kannst du, also das ist ein völlig passiert halt. Also da wüsste ich nicht, wie man da jetzt irgendwie die Strafe. Natürlich könnte man sagen, Alter, wenn du eh so knapp dran bist, dann warte doch bitte bis hinten zur DRS-Zone und mach's da. Das ist vielleicht das Einzige, was man ihm vorwerfen kann. Dass er da nicht vielleicht noch mal gewartet hat und ja, aber trotzdem, also ich denke so, ich denke, das war ein völlig okayes und ganz normales Überholmanöver, und das muss man also nicht bestrafen.
Wer war denn dieses Mal Driver Steward? Weißt du das? Oder wisst ihr das?
Nee, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, wer
Habe ich nämlich
Driver
auch gar nicht
Stewart war.
mitgekriegt am Wochenende, weil ich habe mir gedacht, das wäre so ein Fall, wo der doch eigentlich dann sagen müsste, ach komm, das war jetzt nicht
Ja.
so schlimm bestrafungswürdig.
Nee, also da haben wir auch dieses Jahr schon andere Berührungen
Weil
gesehen.
ich bin ja auch immer dafür, wenn für Fahrer, die jetzt wirklich was Dummes anstellen, dass man die auch ordentlich bestraft. Das Thema hatten wir ja schon mehr als einmal diese Saison, aber das hier fiel jetzt einfach nicht in diese Kategorie.
Absolut nicht, und er ist ja jetzt auch nicht auffällig in dem Sinne, dass er irgendwie dauernd irgendjemanden in die Kiste reinfährt oder so. Das ist ja, stimmt ja, also das passiert ja nicht. Er fährt ja saubere Rennen normalerweise. Und ja, naja, schade für Force India. Immerhin hat er noch den 5. Platz dann ins Ziel gerettet. Das ist ja dann noch immerhin etwas. Sonst ist mir im Rennen eigentlich nicht mehr allzu viel aufgefallen. Also es war natürlich genügend, über was man jetzt dann noch stundenlang reden kann. Aber ansonsten ist mir jetzt persönlich nichts Wahnsinniges aufgefallen. Doch, vielleicht sollte man noch ganz kurz über diese Caterham Marussia-Geschichte reden, weil das war ja dann doch, ich weiß nicht, ich habe es auf Sky gesehen, da sind sie relativ schnell drauf gekommen, dass es ja dann doch ganz relativ wichtig ist, was da hinten noch passiert, dass es ja um viel Geld geht. Wie war es auf RTL? Haben Sie da irgendwie einen Satz zu verloren?
Ich habe es auf RTL gesehen, aber ich kann es gerade gar nicht mehr sagen. Ich glaube, es wurde auch irgendwann mal erwähnt. Ich
Zwischen
habe es
Vettel,
nicht mehr im
Vettel,
Kopf, wann
Vettel.
genau, ja.
Vettel, 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 Vettel,
Ja,
Vettel.
es ist natürlich halt immer, dass Vettel zentriert und auch wenn vorne dann Herr Hülkenberg gezeigt wurde, dann hieß es ja, wir würden jetzt aber lieber Vettel sehen. Oder so, aber es wurde, glaube ich, irgendwann auch mal über Marussia und Caterham gesprochen, aber ich kann es jetzt nicht mehr mit Sicherheit sagen, wann und wie viel.
Okay, naja, also sie sind schon bei Sky, also irgendwann fiel es ihnen dann auch mal auf. Und das eine Überholmanöver, was man auch wirklich nur kurz gesehen hat, da lag ja auch da in der Regie, aber es gab natürlich auch genügend andere Sachen, wo man drauf schauen musste. Aber das eine Ding war natürlich das Überholmanöver, eben als Petrov wieder an Charles Pic vorbeigefahren ist. Was insofern ja ganz, ganz interessant, also von mehreren Geschichten interessant war, denn zum einen hatte Petrov ja diesen Dreher vorher gehabt, da lag er schon auf Platz 12, ziemlich safe sogar, hat ihn dann weggeschmissen und diesen 12. Platz, und musste sich dann, ist dann glaube ich als auf P16 wieder, hat er sich eingereiht, musste also alles vor ihm dann nochmal überholen und hat sich dann tatsächlich, oder schaffte es dann tatsächlich nochmal an Charles Pic vorbeizukommen, dessen Gegenwehr auf der Geraden jetzt auch, sage ich mal, begrenzt schmal ausfiel. Und ich auch so dachte, naja, gut,
Aber ohne Curse, was
Von
willst du halt
seinem
machen?
nächstjährigen, der wird, ja gut, klar, ohne Curse ist dann auch, auch so eine Geschichte und naja, und gut, hätte er zumindest mal die Linie
Das
wechseln
stimmt
können.
allerdings, ja.
Auf der anderen Seite fuhr er auf der trockenen Linie ich glaube zu dem Zeitpunkt einer halbwegs vernünftigen trockenen Linie oder halbtrockenen Linie und innen war halt Petrov, der hat sich halt mit Überschuss vorbeigebremst. Ich glaube, da war nicht viel zu holen. Sah insofern ein bisschen komisch aus, weil ja quasi sein nächstjähriges Team an ihm vorbei ist. Aber da glaube ich, sollte man nicht zu viel reinlesen in solche Geschichten. Aber das war zumindest noch eine interessante Sache. Man darf auch nicht vergessen, Glock lag, ich glaube, zeitweilig mal auf Platz 6 im Rennen, innerhalb des Chaos, weil er nämlich auch seine Reifen nicht gewechselt hat. Und als er sie dann wechselte, hat er sich sofort aufgrund des ganzen Schrotts, der da rumlag, Platten
Hieß es nicht,
eingefangen.
Petrov
Man
hat
musste
ihm
wieder
den
rein.
aufgeschlitzt?
Das weiß ich nicht, ob es, also es hieß auch, Wern hätte, oder Wern
Ach
hätte ihm
so,
das,
okay.
ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, auf jeden Fall hatte er einen platten Reifen und musste dann eben nochmal an die Box, dann war das Rennen wohl hinüber. Und er konnte sich dann halt mit dem Auto dann nicht mehr retten und das ist dann der Grund, und das ist ja für Caterham quasi wie Weihnachten und Silvester auf einen Tag und dass sie es noch geschafft haben, halt diesen 12. Platz halt holen zu können. Im normalen Rennen hätten sie das ja nie im Leben geschafft. Und dieser 12. Platz, halt diese, man sagt 10 Millionen wert, also angeblich bekommt man 6 Millionen für die Plätze 11 und 12 und 10 Millionen gibt es halt drauf, wenn du Zehnter wirst. Dementsprechend ist das für Caterham eine relativ wichtige Sache. Danach kann sich zum Beispiel auch richten, ob sie im nächsten Jahr einen Paydriver brauchen oder ob sie ohne auskommen. Obwohl so viele Fahrer sind ja, die ohne Sponsoren mit Gift auf dem Markt sind, gar nicht mehr unterwegs. Ja, aber das war so das Letzte, was wir noch von diesem sehr turbulenten und sehr sehenswerten Rennen, über das wir sicherlich noch einige Jahre immer wieder sprechen werden, denn ich denke, das war das spannendste Finale nach
2008,
2008,
nach der
2008,
Hamilton-Nummer, ja.
2010. Genau, ja. Also ich denke, da hat Brasilien mal wieder echt eine super spannende Geschichte draus gemacht. Und ich denke, wie gesagt, da werden wir noch ein paar Jahre immer mal wieder sagen, weißt du noch
Aber
damals?
einmal müssen wir wenigstens noch kurz Kimis grandiose Szene erwähnen. Das war ja
Requiem,
wirklich
ja.
sehr schön und passt ja sehr, sehr wunderbar zu seinen Kommentaren aus dem Rennen davor. Mit dem Leaving alone, I know what I'm doing.
Tatsächlich wusste er auch, was er tut,
Ja.
denn wie er nach dem Rennen sagte, er hatte einen ähnlichen Verbremser 2001 schon mal.
Was der sich gerade erinnert, beeindruckend.
Ja, das fand ich auch ganz beeindruckend. Er hat sich 2001 an der gleichen Stelle verbremst, das ist auch geradeaus, da war das Tor
Da war
auf.
das Tor auf, na gut.
Deswegen hat er sich gedacht, bevor ich jetzt hier bremse und drehe und wieder zurückhumpel und so,
Ja.
ne, gebe ich Gas und fahre einfach oben
Ja,
wieder
im ersten
raus.
Moment der Wiederholung denkt man da, wow, ja, schlaue
Cool,
Idee.
gell?
Nee, doch nicht. Ja,
Ja,
kann man
dann
nicht wissen.
cool gewendet auch noch auf der Briefmarke, die
Wollte
er
ich
da
auch sagen,
hat.
also da gibt es einige andere Kandidaten, die dabei wahrscheinlich noch irgendwie, was weiß ich, mit dem Auto angestellt hätten.
Es gibt auf YouTube so ein paar Best of Kimi 2020, die, solange die FIA sie noch nicht runtergenommen hat, googelt mal. Das sind einige großartige Szenen auch aus den Pressekonferenzen. Ganz, ganz, also, ach Gott, ich meine, ich weiß gar nicht, ein Jahr Kimi dabei und die Formel 1 ist schon wieder so viel besser geworden. Kann man ihm wirklich dankbar sein. Er ist Dritter geworden in der WM. Also,
Ja, Wahnsinn eigentlich,
echt
ne?
stark.
ja, echt stark. Und das in seiner Debütsaison und das mit einem Lotus, der sicherlich auch nicht, sage ich mal, immer der leistungsfähigste oder immer das leistungsfähigste Auto war. Viele Ausfälle hatte. Aber eben auch tatsächlich dann eben den Sieg holen konnte, den einen zumindest dann in Abu Dhabi. Aber ja, war schon wirklich eine starke Saison. Und wenn man sich seine Saison auch anguckt, der war von Anfang an dran, hat ein bisschen gebraucht in der Qualifikation. Aber was seine Punkteplatzierung angeht, der war sofort vorne. Und echt erstaunlich, da fährt er 2 Jahre nicht und dann.
Ja, und die Zukunftsaussichten sind ja jetzt auch nicht so schlecht. Hier, Lotus hat ja den Deal mit Coca-Cola abgeschlossen. dass sie
Burn. Nee, wie heißt das?
Burn,
Burn,
also das gehört ja
Burn,
zu Coca-Cola.
Ich kenne das Zeug überhaupt nicht.
Das
Was ist das?
ist ein Energy
Auch
Drink, der in
nichts.
Deutschland mal verkauft wurde, dann aber vom Markt genommen wurde, weil er sich eigentlich verkauft hat.
Okay.
Aber das, also da wird, also ein Sponsor, der mit Coca-Cola ist bestimmt nicht schlecht. Also da wird
Ja.
ordentlich Geld rüberkommen. Dann durch die Platzierung in der Konstrukteurswertung, die jetzt auch nicht so schlecht ist. Also ich denke schon, dass man Lotus nächstes Jahr auf dem Zettel haben sollte. Vielleicht jetzt nicht unbedingt für die ganz große WM, aber für Siege sind sie wahrscheinlich auf alle Fälle wieder gut.
Ja, wir haben ja im nächsten Jahr eine Situation, wo sich das Reglement nicht großartig verändert. Also es, im Prinzip bleibt eigentlich alles so, wie es ist, was kommt. Es gibt diese Abdeckung für diesen Knick in der Nase. Also da muss jeder irgendwie so eine Abdeckung drauf machen als quasi Schönheitsoperation, damit das nicht mehr ganz so hässlich aussieht, was ich auch nur begrüßen kann. Ich bin mir nicht jetzt, ich habe nicht hundertprozentig das technische Reglement für 2013 im Kopf, was Doppel-DRS angeht. Ich meine, dass sie das einstellen wollten oder verbieten wollten, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Zumindest gab es im Sommer die Diskussion. Aber das wird auch nicht so viel ändern. Zumindest wird man eben so viel Veränderung eben an den Autos nicht sehen. Das bedeutet eben, dass natürlich die Basis, die du hast, die in diesem Jahr gut war, die kannst du natürlich mitnehmen. Und fast alle Teams werden eine Evolution von einem Auto bringen. Also Red Bull mit Sicherheit eine Evolution vom RB8. Ferrari wird mit Sicherheit, sage ich mal, die eine Hälfte des Autos so lassen, wie sie ist. Die vordere Hälfte werden sie wahrscheinlich umbauen. McLaren weiß ich nicht, was sie machen. Button hat ja gesagt, das war das schlechteste Auto, was er in 3 Jahren bei McLaren jemals hatte. Mercedes wird mit Sicherheit ein neues Auto bauen müssen. Und bei Lotus bin ich mir halt nicht sicher, die könnten halt auch mit einer Evolution fahren. Und wenn du halt eine Evolution fahren kannst, spart's Geld. Und das kannst du dann halt wieder in Entwicklung stecken. Von daher kannst du schon recht haben, dass die im nächsten Jahr durchaus, durchaus in der Lage sein könnten, da vorne wirklich mitzufahren. Und Räikkönen ist jetzt da, wo er hinpasst, also wo er auch hingehört, vorne. Und wenn er jetzt seine Qualifikationen noch einigermaßen in den Griff bekommt, hängt natürlich wieder davon ab, was für Mischung Pirelli nächstes Jahr an die Strecke bringt, und wie gut er damit klarkommt. Aber da kann er da schon was reißen. Und dann ist er sicherlich jemand, der um Titel lange mitfahren kann. Der war ja auch lange im Titel mit drin. Also bis Japan, glaube ich, ne? Oder
Ja.
Korea. So theoretisch hätte er noch gewinnen können.
Ja, das darf man nie vergessen. Und was ich sehr lustig finde, was irgendwann mal jemand getwittert hat, das Schlimmste für Kimi ist, dass er so zur FIA-Gala muss als Meisterschaftsdritter.
Ja, er ist Dritter, er muss zu FIA-Gala. Gott, der arme Kerl, ja. Naja, gut. Er hat sich aber wirklich in den letzten beiden Rennen Mühe gegeben, es nicht machen zu müssen. Er hat irgendwie 8 und 1 Punkt gesammelt, also 9 Punkte irgendwie in den letzten beiden Rennen. Ah, hätte wäre Hamilton nicht ausgefallen, hätte er tatsächlich, wäre noch an Räikkönen vorbeigezogen. Ja, aber da, wie gesagt, aber trotzdem eine tolle Saison von dem Finn. Also wie gesagt, ich bin ganz begeistert, dass er zurück ist in der Formel 1 und ich hoffe, dass wir ihn im nächsten Jahr auch noch häufiger auf dem Podium sehen, allein für die Interviews.
Wollen wir noch über seinen Teamkollegen sprechen?
Ich freue mich jetzt eigentlich so ein bisschen, weil jetzt gehen wir so ein bisschen die Teams gerade so ein bisschen durch, weil sie wie die Saison halt gelaufen ist. Ich mache da auch noch eine größere schriftliche Zusammenfassung, die wird dieses Jahr ein bisschen umfangreicher, weil ich mir dann für die Teams jeweils einen Artikel Zeit nehme. Aber wir können trotzdem mal so ein bisschen durchgehen, weil das heute auch unser einziges Thema ist mit der Formel 1. Und dann kommen wir natürlich zu Romain Grosjean. Der, du hast es eben bei uns kurz im Vorgespräch gesagt, Jan, nach deinen Infos noch keinen, also das weiß ich, dass er noch keinen Vertrag hat und dass es wohl auch hundertprozentig sicher ist, ne?
Also es hängt wohl, also bei Lotus, ich habe es heute irgendwo auf Twitter gelesen, es hängt wohl bei Lo oder bei Joey Sauer, ich weiß es nicht mehr genau, auf alle Fälle hängt es wohl daran, wie viel Geld Total bereit ist, mehr zu zahlen. Weil so viel Geld, wie Total im Moment für Sponsoring zahlt, ist wohl Lotus auch aufgrund der diversen demolierten Autos nicht
Ja.
bereit, Grosjean weiterhin fahren zu lassen.
Ja, und dann gibt es dann halt auch, na gut, du darfst nicht vergessen, also es ist ja immer noch so ein halb französisches Team mit einem französischen Teamchef, Eric Bouyer, der so große Stücke auf Grosjean hält oder zumindest gehalten hat und der eben ja quasi der Steigbügelhalter war, um da dieses Jahr die Saison zu fahren. Grosjean ist schnell, aber da draußen läuft eben auch noch im Moment zum Beispiel ein Kobayashi rum. Und was ein Kobayashi vielleicht in einem guten Auto, also Kobayashi hat halt so On-Off-Wochenenden immer, also entweder ist er voll da oder er ist voll weg. Aber
Er lässt das Auto
so.
immerhin größtenteils ganz.
Er lässt das Auto ganz, also bis auf ein paar Frontflügel, lässt er halt das Auto ganz. Und da draußen ist auch noch ein Senna unterwegs. Also man kann über Senna sagen, was er will, was man will. Er ist ein guter Racer.
Und
Und ich meine, man.
ja, also Senna fand ich jetzt nicht so überzeugend, aber gut.
Ich meine, was man halt sehen muss, man hat gesagt, Grosjean braucht eine zweite Chance, weil dieses halbe Jahr bei Red Bull, Quatsch, bei Red Bull, bei Renault unter Briatore noch, das war einfach Müll, was ja auch vollkommen
Ja,
richtig
das war
ist.
ja so.
Und jetzt hatte er diese Chance und was halt effektiv bei rausgekommen ist, ja, also das war halt echt. Ich meine, er hat halt da irgendwie sechs Ausfälle stehen. Okay, da sind auch manchmal wirklich gute Platzierungen dabei, vor allen Dingen bis zur Mitte der Saison. Da gab es auch mal ein, zwei Podien. Aber dann, ich meine, er holt halt irgendwie aus den letzten neun Rennen, holt er halt irgendwie gerade mal 16 Punkte. Der Rest ist halt
Ja.
nichts, mal abgesehen von seiner Suspendierung für ein Rennen und mal abgesehen von den diversen Startunfällen, mal abgesehen davon, dass er jetzt auch in Brasilien das Auto wieder weggeworfen hat. Gut, im Regen, das kann passieren.
Ja, da will ich ihm jetzt auch keinen
Aber
Vorwurf machen, also.
es rundet halt das Gesamtbild seiner Saison wunderbar ab.
Ja, das stimmt schon. Also gebe ich dir recht. Ich möchte da nicht den Stab über ihn brechen, über Grosjean, weil er ist halt doch wirklich noch ja, er ist schon noch gut. Also er ist schon extrem schnell. Und das ist schon noch jemand, der, wenn er mal einen guten Tag hat, das Rennen auch raus. Ein Rennen auch mal. Ich meine, er ist halt in Valencia auch ein bisschen unglücklich ausgefallen da und ihm ja auch die. Das hätte er gewinnen können im Übrigen. Da ist ihm ja auch die Lichtmaschine kaputt gegangen. Ja, also
Also
da
ich hatte
wäre.
im Sommer, als er seine Sperre gekriegt hat, hatte ich mit einem Freund gesprochen und der meinte, das war's, der findet nächstes Jahr keinen Platz mehr. Und ich sagte, wenn er das jetzt kapiert und sich bessert, dann wird aus dem noch
Ja.
was. Aber es ging danach ja so weiter. Und mittlerweile bin ich auch nicht mehr so ganz überzeugt, dass wir ihn nächstes Jahr wiedersehen werden. Also.
Nee, deswegen sage ich ja, so ein Kobayashi draußen kann durchaus eine
Ja.
Alternative sein. Kimi ist es eh egal. Aber weil, ich meine, gut, wer ist sonst noch, wen hast du im Moment noch draußen rumlaufen? Sutil? Ganz bestimmt nicht. Da gibt es ja die persönliche Geschichte zwischen Bouyer und
Al-Ghazari oder?
Die Al-Ghazwari ist noch draußen, ist vielleicht eine Alternative. Ich weiß nicht, wie viel Sponsorgeld er hat. Kobayashi ist draußen unterwegs. Ja, das war es dann aber. So an guten Fahrern. Im Moment noch Katikyan und De La Rosa sind ja wahrscheinlich auch arbeitslos, aber die wird keiner oder die wird man bei Lotus nicht ins Auge fassen. Ja. Jérôme D'Ambrosio sollte man vielleicht nicht vergessen, der ist ja auch noch da. Aber beziehungsweise der ist ja auch, glaube ich, der Ersatzfahrer von Renault. Aber trotzdem sehe ich nicht, dass die. Ich weiß nicht, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich machen soll anstelle von Bouyer. Mein
Texera
Grosjean
wäre halt
ist
noch da,
schnell.
ne? Also sollte man viel. Ey, sollte man vielleicht nicht vergessen. Ich meine, der bringt halt viel Geld.
Ja gut, aber da kannst du Senna nehmen, der bringt genauso viel Geld.
Ja, gut, das stimmt.
Also
Das kann man abwägen,
dann
ja.
nimmst du dir einen Senna und dann hast du einfach einen sauberen Racer, der das Auto nach Hause, also meistens das Auto nach Hause bringt und zumindest regelmäßig in die Punkte fahren kann, wenn du ein vernünftiges
Weil
Auto hast.
Texera halt
Aber
Testfahrer war, deswegen bei.
Ja, nee, aber Testfahrer ist jetzt D'Ambrosio und der ist ja auch nicht langsam, also von da, oder war zumindest nicht langsam. Aber wie gesagt, ich meine, wenn ich jetzt an der Position von Bouyer wäre und ich müsste das jetzt entscheiden, das ist echt haarig. Also
Und es fehlt dieses
ich
Jahr auch
weiß.
irgendwie dann jemand, also den man aus den Nachwuchsserien, da hat keiner so richtig überzeugt,
Ist
wo man
grausam.
jetzt sagen könnte, der muss jetzt in die Formel 1 aufsteigen oder so.
Ich
Da
meine.
ging es überall auch so bunt zu.
Ich meine, weil Secchi hat zwar die GP2 gewonnen irgendwie, aber das irgendwie auch, also ja, ist zwar immer relativ solide gefahren, aber er hat halt irgendwie mal drei Rennen am Anfang hintereinander gewonnen und hat dann halt
Ja, weil Secchi ist aber schon seit Ewigkeiten
eben und
irgendwie,
hat dann aber halt von
also
dem Polster irgendwie
weiß ich
gezerrt und dann gibt es dann noch einen Luis Razia irgendwie auf Platz 2. Die Ergebnisse sind jetzt aber auch nicht so überragend. Also da drängt sich jetzt halt irgendwie keiner auf, der jetzt sagt, unbedingt, hey, lass mich fahren.
Also zumindest jetzt nicht für 2013, für 2014 müssen wir mal gucken, was da Costa reißt. Das ist so einer, der zumindest im letzten halben Jahr mir stark aufgefallen ist bei den Nachwuchsleuten. Und Daniel Abt ist sicherlich einer, wenn er sich nächstes Jahr beweisen kann, dann ist es zumindest für 2014 noch einer für GP2 oder für Testfahrten mal jemand in der Formel 1. Nee, aber ich meine, Bouyer hat wenig, wenig Alternativen. Und letztendlich, ich bin ja eigentlich ziemlich sicher, dass es wieder auf Grosjean rauslaufen wird, weil wie gesagt, die Alternativen oder die beste Alternative, die man hätte neben Grosjean, wäre Kobayashi, der hat kein Geld, also bis auf die 500.000, die er jetzt da eingesammelt hat über seine Webseite, was ja ganz niedlich ist irgendwie, dass offensichtlich Leute über Crowdfunding Formel-1-Fahrer
Finde ich ein
unterstützen.
interessantes Projekt. Also muss so als Grundsatzding finde
Ja.
ich das sehr interessant, weil zum Beispiel bei Computerspielen funktioniert das mittlerweile sehr gut mit dem Crowdfunding. Also da kommen dann auch wirklich mal so
Ja,
4 bis 5 Millionen zusammen.
bei
Ja.
Kickstarter. Ich habe gerade heute auch eine Zusammenfassung gesehen über Game-Projekte aus den letzten 1,5 Jahren und da einige sind ja auch wirklich an den Start gegangen. Ja, das ist eine, wie gesagt, sonst hast du da, wie gesagt, eben nur Kobayashi oder du hast wirklich als guten Fahrer eben noch Senna, der, sage ich mal, in der Lage ist, regelmäßig in die Punkte zu fahren, aber du hast halt einen Anspruch, das hat man ja auch dieses Jahr gesehen, Lotus ist Vierter geworden in der Konstrukteurs-WM, das wollen sie im nächsten Jahr auch mindestens wieder werden. Und dann werden sie ein Mercedes-Team haben, was ihnen ein bisschen mehr auf die Pelle rückt. Also sie brauchen einen zweiten starken Fahrer. Und Grosjean ist schon in der Lage, das hat man an seinen Ergebnissen im ersten Halbjahr gesehen, eben diese Plätze einzufahren. Dass er im letzten halben Jahr oder in den letzten 6, 7 Rennen nicht mehr so stark war, lag sicherlich auch zum großen Teil daran, dass man ihn einfach wirklich eingebremst hatte und gesagt hat, irgendwas ist kaputt und keine Ahnung, du läufst zu Fuß nach Hause oder irgendwie sowas. Also ich denke mal, dass er jetzt in Brasilien rausgeflogen ist. Ey, das war schon ein ziemlich harter Abflug da mit 9,5G, was er
Ja.
hinten auf der Uhr hat. Also das war jetzt auch nicht freiwillig oder aus Dummheit, sondern das passiert halt.
Nee, das bei jedem
Ich weiß
anderen
nicht,
ist das so.
also wenn ich Bouyer wäre, ich würde wahrscheinlich bei Grosjean bleiben und sagen, komm, ich hole mir Kobayashi als Testfahrer rein.
Mit einer Klausel, die
Und
Frontflügel zahlst du jetzt.
ja, sowas. Oder ich würde halt mir Kobayashi als Testfahrer reinholen, auch mit der ganz klaren Ansage und den auch alle 2, 3 Rennen freitags ins Auto setzen. Und noch mit der ganz klaren Ansage, pass auf, Romain, wenn das nicht läuft, da ist der Japaner. Und vielleicht hilft es dann. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, Lotus. Ich bin ziemlich sicher, dass sie Grosjean da weiter verpflichten.
Wenn sie Grosjean weiter verpflichten, dann ist das auf alle Fälle nächstes Jahr seine allerletzte Chance in der Formel 1.
Ja, das auf jeden Fall. Also er muss dann zumindest in der Lage sein, mit punktemäßig einigermaßen mit Räikkönen Schritt zu halten. Das ist klar. Die McLaren, die hatten ja auch eine komische Saison dieses Jahr, ne?
Ich möchte eigentlich
Also
nicht drüber reden. Ich hatte ja Hemden als Weltmeister getippt.
du hattest ja als Weltmeister. Ich hatte ja auch lange auf
Naja, ich
Button
war auch
getippt.
am Anfang der Saison, also Button war mein großer Favorit, wir hatten das ja auch. Weil wir waren uns ja fast einig.
Und
Ja, das war eigentlich hieß, also habe ich auch gesagt, wenn, dann Button dieses Jahr, weil, ne, irgendwie
ja, und dann ging
Reifen,
es gar
das ist so.
nichts. Also nach den
Und
ersten
dann.
zwei Rennen oder so.
Ja, also bis zum Grand Prix von England ging halt nichts. Und also er hat die ersten drei, das erste Rennen hat er gewonnen, Australien, das
Das
zweite.
zweite war halt dann auch mit Wetter- und Reifenchaos und so zurückgefallen und dann dieser Zwischenfall. Deswegen ist es da nichts geworden, aber da hat er ja im Grunde auch, da war er ja anfangs auch stark. Also
So ist
das
es.
war noch so, da
Danke.
hatte ich noch das Gefühl, okay, das läuft nach Plan bei McLaren.
Ja, genau, dritter Platz
Ja.
in China und dann gut der Ausfall in Bahrain, das war dann ein bisschen Pech, aber dann ging es ja
Ja.
gar nichts mehr. 2 Punkte in Spanien, Ausfall in, beziehungsweise keine Punkte in Monaco in Kanada, 4 Punkte in Valencia, 1 Punkt in England, also da war die WM dann natürlich durch.
Bei
Erstaunlicherweise hat er dann immer noch, fehlen ihm nur 2 Punkte am Ende
Ja,
auf
aber bei
Hamilton.
Hamilton, das war ja grausam. Also, es tut mir leid, das war zum Verzweifeln. Also, ich meine, wie, ich glaube, Hamilton ist 3 oder 4 Mal in Führung liegend abgeschossen worden oder ausgefallen. Also,
Naja, in Valencia hat ihn Grosjean, nee,
Maldonado
Quatsch,
war es,
Maldonado
genau. In Singapur
abgesägt.
ist er ausgefallen.
Dann ist er in Deutschland, beim deutschen Rennen, was war denn da eigentlich? Da ist er ausgefallen, aber ich weiß nicht mehr
In
wieso.
Singapur ist er in Führung liegend ausgefallen.
In Spa ist er auch von Grosjean abgeräumt
Genau.
worden, genau. In Singapur ist er in Führung liegend ausgefallen, Abu Dhabi ist er in Führung liegend ausgefallen und in Brasilien
Hätte,
auch.
ich meine, hätte er diese Rennen alle gewonnen, wäre er Weltmeister. Aber
Ja,
das
gut,
ist
ich meine,
natürlich
du
viel hätte,
kannst
wenn.
jetzt zumindest die letzten, das ist ein bisschen viel hätte, also du kannst zumindest die 50 Punkte, die ihm aus Abu Dhabi und aus Brasilien fehlen, die kannst du ihm zurechnen, ist er bei 240 Punkte, da fehlen ihm immer noch 41 Punkte
Aber er
auf
hat halt
Vettel.
4 Rennsiege. Das darf man halt irgendwie
Ja,
nicht
das
unterschlagen. Ich meine, er hat Kanada gewonnen, er hat Ungarn gewonnen, er hat Monza gewonnen. Okay, gut, das ist mit McLaren jetzt keine Kunst. Und er hat halt USA gewonnen. Aber das Auto war halt in der Mitte der Saison, hatten sie halt diesen riesen Durchhänger. Irgendwie. Also so
Ja.
Anfang der Europa Grand Prix und die letzten 3, 2 Asien-Ausflugrennen da am Anfang, die waren halt schlecht. Und dann reicht es halt nicht zusammen, natürlich mit den technischen Ausfällen und den Unfällen. Und dann wird man halt nur Vierter.
Klar.
Also fahrerisch hat er sich doch noch reingehangen. Das kann man ihm diese Saison nicht so wirklich vorwerfen, denke ich. Also er hat ja seine Späßchen da mit Massa gelassen. Und
Ja,
also fahrerisch
das
hatte ich
ist
schon
nein.
das Gefühl, dass er sich reingehangen hat. Auch die letzten Rennen speziell.
Ja, er hat nicht nachgelassen, ne? Also es gab da kein Rennen, wo man ihm den Vorwurf machen könnte, er sei jetzt irgendwie, hätte keine Lust mehr, irgendwie um den WM-Titel zu fahren. Wie gesagt, nehmen wir die einfach die 50 Punkte, die ihm gefehlt haben, fehlen ihm immer noch 41. Selbst wenn man Singapur noch mit reinnimmt, dann fehlen ihm aber trotzdem noch 16 Punkte
Aber
am
er wäre halt
Ende,
auf alle Fälle
die
länger dabei gewesen. Also.
er wäre länger dabei gewesen und dann hätte man vielleicht auch bei dem einen oder anderen Rennen auch strategisch anders sich verhalten. Aber dennoch, McLaren war irgendwie so das Auf- und Ab-Team in diesem Jahr, weil sie ja stark angefangen haben, dann auch so einen starken Mittelteil hatten im Sommer, wo,
Spätsommer, ja.
ja, Button ist dann Zweiter geworden in Deutschland. Hamilton hat Ungarn gewonnen. Button hat dann Spa gewonnen, Hamilton hat Italien gewonnen und Button ist dann Zweiter in Singapur
Ja, dann
gewesen.
war Japan und Korea wieder wenig.
Und dann kam plötzlich wieder halt so ein Loch. Und das ist halt so, also auch davor. Also sie haben die ersten beiden Rennen oder die ersten Rennen relativ gut und Hamilton hatte eigentlich einen ganz guten Start in die Saison, ist dreimal Dritter geworden, dann kam dann halt so ein Loch mit Bahrain und Spanien, wo er nur 4 Punkte geholt hat, aber da kam wieder ein fünfter Platz und dann der erste Sieg in Kanada. Also das hat eigentlich schon ganz gut funktioniert. Irgendwie man weiß eigentlich nie so richtig, warum das bei McLaren
Bei
dieses Jahr nicht
Hamilton sind
so.
es halt einfach die Ausfälle. Ich meine, das sieht man halt irgendwie. Und dann halt das Loch in der Mitte nochmal. Also eigentlich nicht in der Mitte, sondern gegen Ende der Saison. Also Korea, Indien.
Ja, aber sie haben ja auch während der gesamten Saison, jetzt sage ich mal, nicht so eine Konstanz gehabt. Normalerweise kennt man das, sie fangen entweder schlecht an und steigern sich dann im Laufe des Jahres, oder sie fangen stark an, haben so einen Knick drin und kommen am Ende wieder. Das passiert ja vielen Teams, aber hier war es irgendwie, da waren sie stark, da waren sie in der Mitte stark, dann waren sie am Ende wieder stark, aber dann gab es irgendwie so zwei Löcher in dieser langen Saison, wo sie einfach nichts gerissen haben und wo sie dann auch halt von Red Bull dann mehr oder weniger und auch von Ferrari dann ausgepumpt
Ich meine,
wurden.
das war doch eh ganz komisch. Ich weiß noch, wie wir uns in Melbourne gesagt haben, boah, die McLaren sehen aber echt stark aus. Also erstens sehen die Autos gut aus, weil sie nicht die abgeknickte Nase haben und zweitens sind sie auch noch richtig schnell.
Ja gut, das war Geschmackssache jetzt, aber.
Ja, gut, aber und dann, ja, dann kam halt irgendwie nach drei Rennen dieser Einbruch und
Ja, ich hatte dann noch gedacht, als der Einbruch bei Button kam, dachte ich, na gut, dann wird es dann doch wieder Hamilton. Aber da, wie gesagt, kamen ja dann auch zwei Siege, aber dann kam bei Hamilton halt dann auch wieder zwischen diese Ausfälle beziehungsweise dieses Nichtpunkten. In Valencia hat er keine Punkte geholt, da kann ich mich aber nicht mehr, da ist er 19. geworden, da weiß ich
ja,
gar nicht
doch,
mehr
da war er doch in
wieso.
die Kollision verwickelt.
Ach, das war deswegen ist er hier
Ja.
auf 19, genau. Maldonado-Geschichte. Lag er auf Platz
Ja.
3. Also von daher. Also, naja, das ist schon sehr, 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 sehr komisch.
Ich glaube, vielleicht liegt es wirklich daran, also, das hat man zwar so offen kommuniziert, aber dass man das Auto teilweise einfach nicht verstanden hat. Also, ich meine, man hat wahrscheinlich
Ja.
auch wieder ein bisschen in die falsche Richtung entwickelt, das macht man ja immer. Aber man hat wahrscheinlich auch teilweise speziell auch bei Button, also ich meine, Hamilton holt dann halt zumindest in der Quali locker mal 5 Zehntel auf Button. Das muss man halt ehrlicherweise so sagen, weil Hamilton ist wahrscheinlich der beste Qualifahrer im Feld. Aber man hat wahrscheinlich teilweise wirklich das Auto nicht verstanden. Und speziell bei Button ist vielleicht auch hinzugekommen, dass das Auto die Reifen doch stark anders behandelt hat als vielleicht die Autos davor. Weil Button ja ein Fahrer ist, der auch teilweise sehr an den Reifen hängt. Also was so Performance angeht.
Also, wie gesagt, es gibt halt nur die Aussage von Button, der gesagt hat, so, das war das schlechteste Auto, was ich jemals gefahren habe von McLaren. Ich denke, dass die wenig Möglichkeiten hatten, offensichtlich an dem Auto was zu verbessern. Sie haben ja mehrere Unterböden auch ausprobiert und Heckkonfigurationen und sonstige Geschichten. Sie haben ja auch die Nase nochmal verändert. Das haben sie ja im Mai gemacht, als sie dann doch so ein leichtes, doch weiter oder stärker nach unten gezogen haben. Und so Sachen. Also die haben da ganz schön viel an dem Auto auch rumgebastelt, aber irgendwie ist es nie so gelaufen. Und offensichtlich war das Abstimmungsfenster von diesem Auto mal so schmal, dass du da nicht weitergekommen bist, beziehungsweise auch nichts machen konntest. Beziehungsweise auch nicht viel nach vorne entwickelt. Und sie haben dann zum Ende der Saison offensichtlich wieder was gefunden, weil dann lief es ja wieder. Aber ja, es ist auch, glaube ich, so kompliziert in der heutigen Formel 1, gerade wenn du mit einem Reglement auch rumkämpfst, was eben so wie es eben im Moment ist, so eng ist, dass du eben über Materialforschung und andere Dinge nachdenkst und nicht nur über Aerodynamik. Dass es einfach sehr, sehr schwierig geworden ist, heutzutage noch in Anführungsstrichen in Formel 1.
Vielleicht war es halt auch so ein bisschen die allgemeine Unruhe im Team. Ich meine, ich weiß nicht, wie oft man insgesamt die Pit Crew ausgetauscht hat.
Das ist gar nicht so häufig. Also sie hatten den schnellsten, aber sie hatten auch den langsamsten Pitstop
Ja,
dieses
aber man
Jahr.
hat halt
Aber
irgendwie bei Boxenstopps teilweise auch einfach Plätze verloren, so eng, wie das dieses Jahr halt teilweise war.
die waren nicht
Ja.
konstant genug, ja, da hast du völlig recht.
Und ja, also weiß nicht, irgendwie McLaren, das war wirklich, das ist ein total komisches Jahr, was sich selber bei McLaren wahrscheinlich auch wirklich niemand so wirklich erklären kann, warum das jetzt effektiv so gelaufen ist. Also wahrscheinlich steht irgendwie Martin Wittmarsch vor dem Ergebnis und denkt sich, naja gut, also eigentlich hätten wir so bis zu den USA im WM-Kampf eigentlich mit dabei sein müssen, mindestens. Und ja,
Ja.
und am Ende steht man jetzt halt da. Ich meine, man muss ja auch so mal auf nächstes Jahr schauen. Paris ist eine Wildcard, da weiß keiner, was da wirklich so genau jetzt kommt. Und man muss halt es dann nächstes Jahr wirklich hinkriegen, wenn Paris halt nicht so doll einschlägt, Button wieder ein Auto hinzustellen, mit dem er wirklich konstant gute Ergebnisse einfahren kann.
Also ich habe jetzt die Tage irgendwo noch, ich habe es leider nicht gebookmarkt, einen Vergleich gesehen, wie viel, also zwischen Hamilton und Button. Also wer war eigentlich von beiden tatsächlich der stärkere Fahrer? Und ja, Hamilton hat ihn in Sachen Quali den Rang abgelaufen. Also deutlich. Ich weiß nicht, ich glaube, ja, 60 oder 70% bessere Startplätze als eben Button das hatte. Aber Button hat mehr Punkte gesammelt.
Jetzt über die 3 Jahre, oder?
Ja, über die 3 Jahre. Button hat mehr Punkte gesammelt und er hat auch das besseren WM-Platzierung. Denn er ist einmal Vize-Weltmeister geworden. Das hat Hamilton in der Zeit nicht
Das
geschafft.
ist spannend, weil eigentlich würde man Hamilton es ja so potenziell eher zutrauen.
Genau, das ist nämlich so, du denkst immer, weil er im Rennen auch so weit vorne ist und so weiter, dass das eine reine, also dass es eigentlich eine klare Sache ist, aber das ist gar nicht so. Tatsächlich von den reinen Zahlen her ist Button und das Wichtige sind ja am Ende auch, weil jeder Punkt zählt ja auch wieder Geld, ist Button der nicht unbedingt schwächere Fahrer. Das Problem ist halt, du musst in der Qualifikation heute so weit vorne sein, um noch ein Rennen zu gewinnen, dass du da keine, dass es einfach, also das Rennen dann einfach auch dadurch leichter wird. Wenn du das eben mit einem Hamilton hast, der eben solche Positionen rausfährt, dann fällt es eben leichter. Ich bin da mal sehr gespannt, was er da nächstes Jahr bei Mercedes reißen wird.
Ich meine, stellt Hamilton irgendwie, wenn Mercedes ein Auto hinbekommt, was einen vernünftigen Quali-Speed hat, dann ist das locker möglich, mit Hamilton da ein paar Poles zu holen. Ich meine, wie gesagt, ich halte Hamilton für den stärksten Qualifier der Formel 1, der wirklich auf eine Runde wirklich, wirklich noch zaubern kann. Also da einfach drei
Ja.
Zehntel holt, die eigentlich nirgendwo liegen. Aber ansonsten muss Mercedes halt nächstes Jahr echt gucken, dass man irgendwie mal auch im Rennen und mit dem Reifenverschleiß auf dem halbwegs grünen Zweig kommt.
Die werden das Auto halt komplett. Also wie gesagt, ein Großteil lag ja daran, dass die offensichtlich auf eine Aufhängung gesetzt haben, die sehr kompliziert war, und so eine Art passiv-aktive Aufhängung eben darstellt und das hat halt hinten und vorne nicht geklappt und deswegen wird man zumindest also man wird in vielen Belangen das Auto umkonstruieren müssen. Diese Aufhängung hat wohl dazu geführt, dass das Auto sehr schnell war, aber eben auch dazu führte, dass die Reifen sehr schnell verschlissen waren. Wenn du jetzt noch wie früher mit Bridgestone-Holzreifen, Einheitsreifen unterwegs gewesen wärst, dann hätte es vielleicht gepasst, aber so eben nicht. Von daher habe ich Gehe schon davon aus, dass Mercedes im nächsten Jahr ein bisschen besser dastehen wird, vor allen Dingen mit Hamilton.
Ja, weil ich meine, diese Saison, ja, es war halt, ich meine, gut, man hat den einen Sieg geholt, das ist schön. Da kann man sich auch sicherlich drüber freuen. Aber da muss nächstes Jahr wirklich, speziell jetzt mit dem stärkeren Commitment, was man ja auch gegeben hat, durch die Hamilton-Verpflichtung, weil Hamilton ist teuer, da muss nächstes Jahr mehr kommen.
Ja, klar, muss da auf jeden Fall, der Anspruch ist klar, wo der ist, aber ich finde es so lustig, weil es gibt gerade irgendwie bei Spiegel Online war auch so ein Artikel über Vettel, in dem es hieß so, und der muss jetzt auch woanders hin wechseln, denn nur wenn er mal bei einem großen Team Weltmeister wird, also McLaren, Ferrari, oder sowas in der Richtung, nur dann kann er sich zu den ganz Großen zählen, was natürlich auch ein bisschen Quatsch ist,
Was?
aber okay. Ja, aber als wenn Jackie Stewart, der zweimal mit Tyrrell Weltmeister geworden ist, kein großer Fahrer wäre. Ist natürlich ein bisschen Quatsch. Aber dennoch ist es halt schon so, ich meine, klar, sagen alle irgendwie Hamilton zum Beispiel so, mein Gott, das kann doch nicht gut gehen, das passt da hinten und vorne nicht und bla bla bla. Lass ihn halt Weltmeister werden in 2 Jahren, nicht nächstes Jahr, aber lass ihn das oder um die Weltmeisterschaft fahren oder sowas oder von mir aus auch Weltmeister werden mit Mercedes. Dann werden sie alle sagen, da, ne, schau mal, was ein guter Fahrer im Team
Das ist ja
ausmacht.
wirklich das Spannende und das wird auch das Spannende nächstes Jahr sein, weil dann wird man endlich mal sehen, was nämlich keiner, glaube ich, so genau weiß, wie gut ist Rosberg.
Wie gut? Ja, klar. Ich meine, das ist die große Frage sowieso. Wie gut ist Rosberg? Also ich meine, wenn der Hamilton um die Ohren fährt und ihm 3 Zehntel abnimmt pro Rennen, dann hätten sie auch Schumacher behalten können. Glaube ich aber ehrlich
Nee,
gesagt
also.
nicht. Es
Das
ist
finde ich wirklich, das finde ich fast das Spannendste an dem Hamilton-Transfer, weil.
Also jetzt mal ganz ernsthaft. Glaubst du, dass Rosberg schneller
Nee,
ist als
natürlich nicht,
Hamilton?
aber die Frage ist, wie viel verliert er? Also, weil ich wirklich, ich kann Rosberg, also ich meine, man kann ja auch Schumacher im Prinzip relativ schwer jetzt bei seinem Comeback einschätzen, wie schnell war der wirklich, weil man auch mit Rosberg einen Fahrer hatte, der halt, bei dem man halt auch nicht wusste, wie schnell wäre der bei einem anderen Team. Also, oder war er vorher beim anderen Team? Man hat. man hatte bei den Mercedes-Fahrern halt im Prinzip nie Vergleichswerte. Man hat halt immer nur gesehen, die fahren mit diesem Auto und dieses Auto ist wahrscheinlich eine große Krücke und damit geht halt
Ja.
nicht mehr. Aber jetzt, wo Hamilton kommt, weiß man, da kommt ein absoluter Top-Fahrer und was der aus dem Auto rausholt, ist dann wahrscheinlich das Maximale und die Frage ist halt, wie nah ist Rosberg da dran?
Ja, was denkst du, Stefan? Also, Hamilton ist für mich einer der Top 3 Fahrer der Formel 1 und das, also Alonso, Hamilton, Vettel und da sehe ich Rosberg mindestens eine Stufe drunter. Also,
Okay.
klar ist er nicht schlecht, aber diesen letzten Kick habe ich bei Rosberg noch nie wirklich gesehen, glaube ich.
Ja, der fehlt mir auch so ein bisschen.
Ich meine, was man Rosberg halt hoch anrechnen muss, okay, es geht bei Mercedes wahrscheinlich nicht anders, aber er ist immer hoffnungslos optimistisch. Das ist teilweise in den Renninterviews echt beeindruckend. Also.
Ja, ich meine, er holt aus dem, er, wie viele Punkte hat er jetzt rausgeholt in diesem Jahr?
Wie
Ups,
viel
muss mal
waren es
kurz
denn?
gucken,
Ja,
90 oder was waren es?
93 waren es,
93 waren
ja.
es, genau. Schumacher hat 49, hat aber auch da diese Ausfallorgie gehabt. Und von den 93 Punkten hat er 35 und hat er 51 in den ersten 4, 5 Rennen, nee, in den ersten 6 Rennen geholt.
Da wo
Also
Mercedes noch ging.
zu dem Zeitpunkt, als es noch gut ging, hat den Sieg halt geholt in China. Den muss man natürlich erstmal natürlich auch erstmal einfahren. Also das war sicherlich kein leichtes Unterfangen, die Kiste da nach vorne zu bringen. Aber ich geb euch auch beiden völlig recht. Ich bin sehr unsicher, was ihn angeht. Also ich kann ihn auch wahnsinnig schwer. Er gilt ja immer so als einer der schnellsten und er ist mir doch dieses Jahr häufig, vor allen Dingen auch im Rennen, zu wenig aufgefallen. Und ich hatte manchmal das Gefühl, der Schumacher ist besser drauf.
Ja, also das, ich meine, das lässt sich halt wirklich ausdrücklich sagen. Also Rosberg, auch in der Quali, manchmal holt er wirklich gute Ergebnisse. Ich glaube,
Und er hat sehr häufig in Q3
er hat es
geschafft.
häufig in Q3 geschafft. Manchmal gibt es halt auch so Ausreißer nach unten. Okay, es liegt auch oft an Mercedes, die die Fahrer einfach nicht mehr rausschicken, weil sie denken, wird ja schon passen. Aber das, also ich kann Rosberg auch überhaupt nicht einschätzen, weil ich meine, klar, da sind viele Ausfälle dabei und dann am Ende hat Mercedes ja eh nicht mehr richtig mitgemacht. Und da sind auch so Mittelfeldplatzierungen dabei, aber effektiv, es gibt halt wirklich wenig Vergleichswerte, außer Schumacher, den man aber halt auch nur mit Rosberg vergleichen kann und da dreht sich dann das alles im Kreis. Da müssen wir wahrscheinlich auch drüber reden, das Fazit zum Schumacher-Comeback, wenn wir jetzt gerade an dem Punkt sind.
Ja. Das ist ja leider ein nicht so gut gelaufenes Comeback gewesen. Es tat mir so ein bisschen leid für ihn, wirklich. Was das anging. Also ich hätte ihm schon gewünscht, dass er nochmal, hat das eine Podium in diesem Jahr in Kanada war es, glaube ich, rausgefahren, was ja immerhin etwas war. Er ist leider nie so richtig in Siegnähe gekommen. Hätte ich ihm gegönnt, dass er vielleicht nochmal einen Sieg
Ja,
rausholt.
also einen Sieg hätte ich ihm auch
Ja.
durchaus gegönnt. Man muss halt auch, ich meine, ich weiß nicht, man kann jetzt, glaube ich, wenigstens argumentieren, dass das jetzt viel irgendwie mit den fahrerischen Qualitäten zu tun hatte. Weil wahrscheinlich war mit dem Mercedes, zumindest wenn, man kann es halt nur mit Rosberg vergleichen, war jetzt halt bis auf dieses eine China-Rennen da der Sieg nie wirklich drin. Also.
Nö, wüsste ich jetzt auch nicht. Also es fällt wahnsinnig schwer, ihm jetzt irgendwie einen Vorwurf zu machen und zu sagen, er ist einfach nicht gut genug gewesen. Er hat diese irrsinnige Ausfallserie gehabt am Anfang des Jahres, wenn man sie sich anguckt. Der ist im ersten Rennen ausgefallen mit dem Getriebeschaden, im zweiten Rennen, ach, da war das, da lag er gar nicht so schlecht. Da war doch das Vorderrad in China. War das China, wo das. Wo sie ein Rad nicht festgezogen haben.
Kann sein,
Ja, ist ja.
irgendwo.
Ich glaube schon. Dann hatte er in Spanien, ist er Senna hinten drauf gerumst, was natürlich, wo er vergessen hat zu bremsen. Was natürlich ein bisschen blöd
Was er in
war, dann
Singapur nochmal gemacht hat.
genau, ja. Dann war doch irgendwann diese Geschichte, wo der Heckflügel immer auf war.
Montreal,
Nee, es
oder?
war gar nicht in Kanada. Ja, das war genau, das war in Montreal. Der ist in Valencia Dritter geworden, sowas. Wo der Heckflügel mal auf war, dann, also es waren irgendwie so tausend Kleinigkeiten am Anfang, die ihn einfach immer wieder zurückgeschmissen haben. Und was willst du da machen? Auf der anderen Seite, wie gesagt, der hatte immer das Nachsehen gegenüber Rosberg, auch in den Punkten. Er hat immer nur ein Drittel oder die Hälfte dessen eingesammelt, was Rosberg eingesammelt hat. Er ist in der Qualifikation sehr häufig vor Q3 hängen geblieben. Und das, ihm fehlten halt, er war ja nicht viel langsamer, aber es fehlen halt bei diesen engen Situationen fehlten ihm halt immer so diese 2, 3 Zehntel, die Rosberg am Ende immer schneller
Ja,
war.
naja, vor allen Dingen bei dem extremen Mittelfeld, wie wir es halt im Moment in der Formel 1 haben.
Ist halt die Frage, die man am Ende stellen kann. Musste das sein oder warum hat er sich das irgendwie nochmal antun müssen oder sowas? Aber auf der anderen Seite hat es gemacht, weil er Spaß daran hatte, weil er auch motiviert war, weil er auch, glaube ich, schon, also, ich weiß nicht, ob er darüber nachgedacht hat, nochmal Weltmeister zu werden, aber er hat zumindest darüber nachgedacht, Sieger einzufahren und
Ich glaube, da
hat
ging
nicht
es
geklappt am
ja,
Schluss, aber.
da ging es wirklich um Spaß. Also, ich meine, hat er ja auch irgendwie immer gesagt, nach so Rennen, wo er halt viele Zweikämpfe hatte, hat er auch immer
Ja.
gesagt, war super, hat viel Spaß gemacht. Weiß nicht, ich glaube, da ging es halt wirklich darum und ich meine, gut, ich meine, für Mercedes war das halt auch ein guter Deal. Ich meine, Marketing macht eines Schumachers, ist unbestritten. In dem deutschen, nennen wir es jetzt mal übertrieben gesagt, Nationalteam mit Rosberg, da auch wieder dann in die Formel 1 wechselseitig einzusteigen, das hat ja schon alles dann irgendwie gepasst an sich von der Grundkonstruktion her. Dass dann
Ja.
halt effektiv nicht die Ergebnisse bei rumkamen, und dass das Auto auch meistens unter den Erwartungen blieb, steht dann halt auf dem anderen Blatt.
Ja. Ja, aber wie gesagt, da kann man ihm nicht viel, also ich weiß nicht, ich möchte ihm jetzt nicht wahnsinnig viel vorwerfen. Es ist sicherlich hätte besser laufen können, aber ach
Die
komm,
Pole
ja,
aus Monaco sollte
letztendlich.
man übrigens nicht vergessen, die er zwar ja nicht
Ach
bekommen
stimmt, die
hat, aber
Pole.
das sollte man nicht vergessen, als Erfolg sozusagen.
Ja, das ist richtig.
Also.
Stimmt, da hätte er noch die Pole gefahren. Das war auch, zeigte man ja auch deutlich, dass die, dass er, was er noch drauf hat, also was eben geht. Deswegen war ich so ein bisschen überrascht auch, dass er sich zurückgezogen hat jetzt Ende des Jahres. Aber ich glaube, da war der Druck auch einfach zu groß oder man hat ihm vielleicht auch zu verstehen gegeben, dass man nicht mit ihm weitermachen möchte und jetzt nochmal bei Sauber ein Jahr einzulegen und woanders. Naja, kann ich nachvollziehen, warum er da gesagt hat, ach nö, Kinder. Nochmal ein ganzes Jahr lang die ganzen Pressetermine und Rennen und sonstigen Mist. Tue ich mir nicht mehr an. Womit wir so ein bisschen bei Sauber wären auch, die irgendwie auch eine gemischte Saison hatten. Perez und Kobayashi eigentlich eine ganz okay Saison gefahren haben, eben beide so mal ihre Aussetzer hatten. Deswegen war ich auch so ein bisschen, also Perez jetzt wechselt zu McLaren, ich sehe das auch noch sehr skeptisch. Ich bin mir nicht sicher, oder ich hoffe für ihn, dass es irgendwie gut klappt, aber hundertprozentig sicher bin ich mir da auch nicht.
Also,
Aber ansonsten ist man, ich meine, Kobayashi hat halt nicht das gebracht, was er hätte bringen müssen in diesem Jahr, muss man auch klar sagen. Er hat zu wenig Punkte geholt, er hätte mehr rausholen müssen aus dieser ganzen Geschichte. Er hat weniger Punkte, also zwar nur drei oder
sechs
nee,
sind's ja.
sechs. Sechs weniger als Perez, aber trotzdem, es sind halt 6 Punkte weniger und er ist ja in Anführungsstrichen erfahrenere Mann und hätte da einfach erfolgreicher sein müssen. Zumal man ja offensichtlich auch ein Auto hatte, was zumindest je nach Außentemperatur und Luftdruck und verwendeten Reifen auf den Strecken dann auch einigermaßen lief.
Ja, der Sauber war kein schlechtes Auto dieses Jahr. Also ich hatte so das Gefühl, dass das Sauber, wenn man mal jetzt Lotus nicht mehr als Mittelfeldteam rechnen mag, dort mit am konstantesten im Mittelfeld hätte fahren können vom Potenzial her. Also und Top
Sind
Ten.
sie auch, weil sie sind Sechster geworden in der Konstrukteursweltmeisterschaft, also hinter Red Bull, Ferrari, McLaren, Lotus und Mercedes. Also das ist wahrscheinlich das Maximum, was man da
Ja, gut,
rausholen kann.
Mercedes, denke ich, hätte man sogar packen können. Also, das sind.
Das ist knapp gewesen, waren 18 Punkte
Ja.
am Schluss.
Aber ja, also wie gesagt, das Auto war gut. Man hat zwei Podien, waren es, glaube ich, geholt. Ja, genau. Perez hat zwei Podien. Achso, Kobayashi hat ja auch eins, klar. Japan. Also drei Podien hat man geholt. Ist als Auswert, als Ausbeute wahrscheinlich okay. Aber mit dem Auto hatte man sich vielleicht ein bisschen mehr erhofft. Insgesamt so einfach an Punkten. Ich meine, zwischen Platz 6 und Platz 5 in der Konstrukteurswertung liegen wahrscheinlich auch 8, 9 Millionen.
Ja, klar, das ist eine ganze Menge. Hätte die, also die 16 Punkte sind sie jetzt am Ende gefehlt, aber jetzt mal ganz, wenn man es realistisch sieht, ja, sie haben nicht das Budget von Mercedes, bei weitem nicht. Und das gut, Lotus ist dieses Jahr einfach gut gelaufen. Die haben ja auch den teureren und besseren Fahrer, in Anführungsstrichen. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, die haben, ich glaube, das Maximum geholt, was sie hätten holen können. Sicherlich noch ein paar Punkte mehr. Platz 5 wäre drin gewesen, weil Mercedes so ein schlechtes Jahr hatte, die mal wieder weniger Punkte eingesammelt haben, als sie eigentlich hätten holen können oder holen sollten. Aber nee, ich glaube nicht, dass da mehr, einfach mehr drin gewesen ist. Sie hatten einfach, was ein bisschen nervig war, und ich glaube, was sauber angenervt hat, dass sie halt so, wenn man sich auch in Ergebnislisten das anguckt, es ist immer so, ein Rennen läuft super und dann wieder nischt. Und dann kommen wieder zwei Rennen, die ganz gut laufen, oder mal ein Rennen, und dann kommen wieder zwei, wo gar nichts passiert. Und das ist irgendwie so ganz. Also deswegen, ich habe mich dieses Jahr auch sehr, sehr schwer getan, sauber einzuschätzen, immer bei den Vorschauen, weil mir nie klar war, immer wenn ich geschrieben habe, so, naja, diesmal wird das aber wieder nichts, dann hauen die dann irgendwie so ein Ding raus und dann geht's plötzlich. Und dann schreibst du, oh, aber jetzt läuft es doch richtig gut für Sauber und jetzt haben sie irgendwie das gefunden, was sie gebraucht haben, und dann siehst du sie wieder zwei, drei Rennen nicht in den Punkten.
Ja.
Und deswegen, also das war einfach keine Konstanz drin. In dem Auto war keine Konstanz drin, aber offensichtlich auch teilweise in den Fahrern
Ja, nee,
nicht.
dafür stehen auch, muss man ehrlicherweise sagen, viel zu viele Ausfälle und nicht gepunktete Rennen zu Buche. Also speziell bei
Ja.
Perez muss man das jetzt mal ehrlicherweise sagen. Denn der hat nur in 7 Rennen gepunktet und ist in 6 ausgefallen und die anderen waren halt nichts. So. Ja, mein Gott, 6 Ausfälle ist halt eine ganze Menge. Ich kann mich jetzt bei Perez nicht mehr so daran erinnern, ob das jetzt immer technisch bedingt war oder mehr unfallmäßig. Bin aber eigentlich der Meinung, dass es mehr unfallmäßig war. Und ich
Ja.
meine, gut, das kann in diesem Mittelfeld schnell passieren, keine Frage.
Ja gut, klar, du hängst im Mittelfeld, da hast du schnell mal, verlierst du einen Frontflügel oder ein anderes Teil, das hat man ja auch häufig nicht nur bei Sauber, sondern bei anderen Teams gesehen. Aber dennoch, wie gesagt, Konstanz.
Also fehlt. Und dann, ja, gewinnt, wird man halt nicht Fünfter, sondern nur Sechster in der Konstrukteurswertung, was ja trotzdem noch ein annehmbarer Platz ist. Ich meine, man ist.
Ja, wie gesagt, also meiner Meinung nach sowieso das Maximum, was Sauber hat rausholen können. Also vor allen Dingen jetzt im Sinne von Lotus auch, die da einfach zu stark waren dieses
Man
Jahr.
ist vor Force India, Williams und Toro Rosso, das ist ja durchaus ehrbar.
Ja, wobei der Abstand zu Force India ja auch nur 15 Punkte
Weil die halt
betragen
am
hat
Ende
am
richtig
Schluss.
losgelegt haben. Die zweite Saisonhälfte von Force India, da haben sie
Sensationell.
halt sehr konstant zumindest immer die Autos in die Punkte gebracht, wobei es am Anfang ja nicht so lief. Und dadurch halt noch massiv auf Sauber ausgeholt, die da halt nicht mehr so gut waren. Einfach.
Ja. Naja, man darf auch nicht vergessen, Sauber hat Anfang des Jahres sicher, warum auch immer, so richtig Erklärung hat man ja nie davon gehört, sich von James Key getrennt. Diesen, Anführungsstrichen, Wunderdesigner oder Nachwuchsdesigner, der ja von Force India kam mal und dann zu Sauber gewechselt ist und dort für das diesjährige Auto vor allen Dingen komplett alleine das erste Mal zuständig war. Dann hat man sich im Ende Februar schon von ihm getrennt und Key ist jetzt seit dem Sommer, nachdem seine Sperre abgelaufen ist, dann wahrscheinlich seine Arbeitssperre, bei Toro Rosso. Da hat er jetzt angedockt. Aber warum Key da weg ist, Weiß ich nicht, ich habe gehört, das hat familiäre Gründe bei Keys, hätte nichts mit der Zusammenarbeit zu tun, aber das Problem bei Sauber ist ja, die haben ja quasi das Team in Hinwil komplett. Und die Toro Rosso-Leute sitzen ja teilweise, glaube ich, auch in England, ne?
Ja.
Also Rest noch in Italien, aber eben auch teilweise. Und ich glaube, er arbeitet eben auch, glaube ich, in diesem Red Bull Technology Center mit drin oder so. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Naja, wie auch immer, Sauber hat auf jeden Fall die eine ganz okaye Saison hingefahren. Sie hatten da den auch Fast-Sieg mit Perez in Malaysia, wo er dann ein bisschen zu forsch war. Der hätte Alonso wahrscheinlich noch holen können, aber da war er dann ein bisschen zu forsch. Aber gut, trotzdem gute Resultate eingefahren und ich denke, das wird im nächsten Jahr, aber hängt natürlich wieder vom Auto ab, was sie erstellen, weil sie haben eine gute Basis und wenn sie das Auto dann noch ein bisschen verbessern, dann denke ich, werden sie im nächsten Jahr auch wieder gut da stehen. Mit Hülkenberg denke ich mal sowieso, was Gutierrez leistet im nächsten Jahr, wird man, ich bin kein großer Fan von Esteban Gutierrez, der ist mir in den Nachwuchsserien nicht so massiv aufgefallen, wie das früher bei Perez der
Man
Fall
muss halt
war
auch
oder so.
ehrlicherweise sagen, Gutierrez ist auch ein Paydriver zur Hälfte, ne? Also, der bringt halt die
Ja,
Mexiko-Millionen mit.
klar, deswegen halten sie Carlos Slim an Bord, noch mit Telmex. Ja, aber Force India ist halt wieder so eine kleine Überraschung in diesem Jahr, weil sie es wieder geschafft haben mit wenig Budget und einem jungen Designer-Team. Die haben so viel Designer in den letzten 3 Jahren an andere Teams verloren. Aber trotzdem mit dem jungen Designer-Team ein Auto hinzustellen, was am Anfang nicht so gut funktioniert hat, aber dann im Laufe des Jahres immer besser in Schwung gekommen ist. Und das musst du als kleines Team ja auch erstmal schaffen, dass du das Auto hinbekommst, also zum Jahresende noch so weit hinbekommst, dass du schneller bist als der Rest der Welt. Und da hat mir schon ordentlich Respekt abgenötigt, was Force India da geleistet hat. Vor allen Dingen auch mit Hülkenberg und der am Anfang des Jahres ein bisschen Probleme hatte, aber dann die Rester ja, glaube ich, ziemlich gut
Ja,
drauf hatte,
was
ne?
war eigentlich, also das muss man jetzt mal ehrlich so fragen, was war denn eigentlich mit die Resta diese Saison los? Ich meine, letzte Saison war ja wirklich gut. Und diese Saison muss man ehrlicherweise sagen, okay, das sind in Anführungsstrichen nur, ich glaube, 16 Punkte oder so, oder 17. Aber gut, ich meine, das ist halt immerhin irgendwie ein Drittel mehr fast irgendwie und oder ein Viertel mehr ist es. Und ja, er ist mir auch diese Saison kaum aufgefallen, irgendwie in Rennen oder so.
Da ist die Resta eh ein unauffälliger Fahrer, der macht nichts kaputt, der hängt niemanden irgendwo in einem Seitenkasten drin und macht so in dem Sinne nichts Spektakuläres, sondern fährt eben sehr, sehr sauber. Und er hatte einfach eine wahnsinnig schlechte, er hat keinen Ausfall gehabt. Doch den einen hat er gehabt, weiß jetzt nicht, was das war. Aber er hat ansonsten keinen Ausfall und ist halt dann irgendwann nicht mehr in die Punkte gekommen. Da war es ja immer sehr eng. Und Hülkenberg hat eben, ist eben ein bisschen konstanter in die Punkte gefahren, hatte auch nur er hatte zwei Ausfälle. Und hat eben dann in Brasilien im Prinzip dann auch viel mit rausgerissen. Es sah einfach am Ende der Saison besser aus, was Hülkenberg gemacht hat. Aber ich habe trotzdem über die Saison das Gefühl gehabt, dass Hülkenberg nach und nach die Reste einfach immer besser in den Griff bekommen hat. Und bei die Resta habe ich so ein bisschen dieses Kobayashi-Phänomen. Kobayashi in seiner ersten Saison haben wir auch alle gesagt, boah, Alter, der geht ja ab und klasse und überhaupt und so. Und jetzt, in der zweiten Saison war es bei Kobayashi auch, da kam dann nicht mehr so viel. Und im Moment ist es auch so, dass bei die Resta im Moment, also da ist nicht so der Schritt gekommen, den man jetzt erwartet hätte. Dass er zum Beispiel auch, oder zumindest mit Hülkenberg gleich zieht, oder dass er bessere Ergebnisse auch noch als Hülkenberg einfahren kann. Das schien am Ende Hülkenberg eher zu gelingen als die Resta, der keinen Ausfall mehr hatte. Und seit Spa, oder ist es das Singapur, glaube ich, keinen Punkt mehr geholt. Noch 2 Punkte hat er nochmal geholt, aber ansonsten halt. Also beziehungsweise im letzten wichtigen Saisondrittel nur noch 2 Punkte geholt hat.
Aber, und das ist halt dann nicht besonders stark. Ich meine, gut, vielleicht ist auch Hülkenberg einfach so gut. Das wissen wir ja nicht. Aber es war halt wirklich vom Gefühl her wirklich eher eine schwache Saison, muss man ehrlicherweise sagen. Ja.
Von die Rester, ja, sehe ich auch. Ja. Also ich weiß, Hülkenberg jetzt bei Sauber, dann im nächsten Jahr wird sicherlich eine spannende Geschichte. Ich bin mir nicht sicher, ob er da einen richtigen Schritt gemacht hat. Ob er nicht bei Force India, die ja, wo Malja offensichtlich ja nochmal Geld auch noch zusätzlich investiert oder zumindest investieren möchte, gesagt hat das. Ob er nicht da die besseren Voraussetzungen gehabt hätte. Aber Sauber ist halt das Trittbrett in größere Teams rein.
Ja, und Sauber hat halt auch, ich meine, wenn es darum geht, etwas mehr Tradition als Force India. Also Sauber ist ein größerer Name, einfach vom.
Ja, du hast halt einfach, also die Möglichkeiten von Sauber in ein größeres Team reinzuwechseln sind eben größer, als wenn du es eben von Force India oder so versuchst. Das ist halt ein bisschen schwieriger.
Eben, eben. Also Sauber hat er ja auch, ich meine, die Ferrari-Verbindung und
Ja,
sollte man vielleicht halt
gut
alles
investiert.
nie unterschätzen, was halt Teams, die länger verankert sind, Beziehungen haben und Verbindungen, die eventuell doch noch bringen können, selbst wenn sie vielleicht dann in der Saison ein bisschen schlechter sind und das schlechtere Auto haben.
Ja, aber wie gesagt, Force India will im nächsten Jahr ein bisschen drauflegen. Also da redet man von 50 Millionen Dollar, die Vijay Malia zusätzlich noch investieren möchte. Ob die dann kommen, ist ja wieder eine andere Frage. Also zumindest sind sie angesagt. Und wenn das mehr Geld kommt, dann fehlt noch der zweite Fahrer neben die Resta. Da gibt es im Moment verschiedene Namen, die genannt werden. Sutil ist so ein Name. Kobayashi ist sicherlich auch ein Name. Aber ich denke auch, dass Malia vielleicht auch noch einen Fahrer guckt, der ein bisschen Geld mitbringt, das wäre bei Sutil der Fall, der glaube ich Lenovo irgendwie im Rücken hat. Naja, schauen wir mal, jetzt muss ich hier so kurz reingrätschen, um nochmal zu dieser gelben Flaggensituation zu kommen, denn es gibt einen BBC-Bericht, der gerade aufgetaucht ist, es ist Mittwochabend, in dem die BBC schreibt, dass Ferrari wohl bestätigt, dass sie sich Filmmaterial anschauen, was dazu führen könnte, dass man einen Protest einlegen könnte.
Würde denn eine eventuelle 20-Sekunden-Strafe das Rennergebnis überhaupt so verändern, dass Vettel nicht mehr Weltmeister wäre?
Ja, würde Vettel theoretisch auf
Und
Platz
das würde
8
nicht mehr
werfen
reichen, ja,
und damit
okay.
wäre dann der Weltmeistertitel für Alonso. Nochmal gesetzt den Fall, Ferrari würde sich diese Dummheit erlauben, sowas zu machen, weil das wäre eine Dummheit.
Also, WM-Entscheidungen am grünen Tisch gehen gar
Das
nicht.
hat noch.
Also.
Selbst wenn Ferrari das macht, ich kann mir gut vorstellen, dass die FIA eine Lösung finden wird, entweder eine andere Strafe auszusprechen oder es bei einer Verwarnung
Also
zu
ich
belassen.
hoffe es, weil das ist, also WM-Entscheidungen am grünen Tisch, hallo WTCC, gehen überhaupt nicht. Also selbst Rennentscheidungen am grünen Tisch sind eine absolute Sauerei und WM-Entscheidungen stehen dann nochmal 5 Stufen drüber. Also.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ferrari es macht. Dass man sich das anschaut, okay, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass Ferrari tatsächlich so weit geht und
Kann ich mir
offiziell
auch
Protest
nicht
gegen
vorstellen. Und wenn, dann
entscheidet.
hoffe ich, dass die FIA das irgendwie abbügelt und das liegt jetzt nicht daran, dass ich
Naja, abbügeln können sie es
nee, aber
nicht.
halt
Also
nicht
sie
ihn
können
so
nicht.
zurückversetzen, dass er nicht mehr Weltmeister ist. Also
Nö, die können ja. Ja, ich müsste jetzt nochmal ins Ergebnis reingucken. Warte mal gerade, wie war es jetzt? Klassifikation hier. Der Rückstand betrug 9 Sekunden. Ach, sie können ihm eine. Naja, eine 20-Sekunden-Strafe hätte er genau einen Rückstand von 29 Sekunden und 4,53 und Wern liegt auf Platz 8 und hat 28,653 Sekunden zurück. Das wäre also rund eine Sekunde oder 8 Zehntel, die ihm da fehlen würden. Ich weiß nicht, ob sie die 10-Sekunden-Strafe aussprechen können. Dann würde Schumacher wieder einen nach vorne rücken und.
Also egal wie, ich hoffe, dass es nicht darin endet, dass Vettel dann den Weltmeistertitel irgendwie nachträglich verliert, weil das wäre so hochgradig lächerlich und dann wäre ich auch persönlich noch viel saurer, als Castro Neves damals den Sieg in Edmonton verloren hat. Also das
Ja.
wäre so für die größte Rennserie der Welt, wäre das so abgrundtief lächerlich, das wäre Wahnsinn. Also
Ja, also
einfach muss
das
man mal sagen,
wäre.
Tatsachenentscheidung wurde im Rennen nicht gesehen, Ding ist durch, fertig, gelaufen.
Ja, also es ist in Ordnung. Also sag mal, wenn das jetzt während des Rennens schon aufgefallen wäre und man hätte während des Rennens schon Protest eingelegt, wäre es noch eine andere Sache gewesen. Wenn man gesagt hätte, okay, Kommissare schaffen es wieder nicht während des Rennens, weil so viel passiert, wir entscheiden das nach dem Rennen. Aber das wäre das Einzige gewesen. Aber das Ding ist gemauert und damit ist Feierabend. Also ich weiß nicht, ob man jetzt da irgendwie, ob die sich da wirklich so einen großen Gefallen tun, um uns da jetzt noch einen Protest einzulegen. Offiziell. Wie gesagt, bisher ist ja noch nichts passiert. Es ist weder Protest eingelegt worden, noch. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht, Mittwochabend. Und ich hoffe, dass sie es auch dabei belassen. Das wäre, sage ich mal, ich empfände es auch als unsportlich, in Anführungsstrichen, nachzukarten, irgendwie eine Woche oder fast eine Woche nach dem Rennen. Nun ja, kommen wir zurück zum dem, was uns eigentlich eher beschäftigen sollte, nämlich die abgelaufene Saison und landen dann eigentlich schon bei Williams, die auch so eine verkorkste Saison hatten.
Ja.
Das Auto eigentlich nicht schlecht war. Maldonado ja dann diesen Überraschungssieg gezogen hat in Spanien, um dann Ewigkeiten gar keine Punkte mehr zu holen. Ich glaube, bis Japan. Und dann auch gleichzeitig sich seinen gerade erarbeiteten Ruf mit mehreren Unfällen irgendwie zu versauen. Sie sind letztendlich in der Team-WM noch hinter Force India, und zwar mit gutem Abstand hinter Force India, also 33 Punkte. Auf Platz 8 sind ein Punkt, immerhin ein Platz besser als letztes Jahr. Aber das war natürlich auch schwierig, diese 5 Punkte, die sie letztes Jahr hatten, zu unterbieten. Aber trotzdem, wir hatten ja Anfang des Jahres schon gesagt, oh Gott, Maldonado, Senna, diese Kombination, dann haben wir alle ein bisschen Abbitte geleistet nach Maldonados Sieg und dann haben wir unsere Abbitte wieder
Drei
zurückgenommen
Rennen
nach seinen ganzen.
später.
So. Senna, ja, Gott, ich meine, ist echt ein guter Racer, also er hat es ja häufig geschafft, von Platz 18, Platz 17, Platz 16 sehr häufig in die Punkte zu fahren. Er ist 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal in die Punkte gekommen.
Das
Kein
ist sehr
schlechter Ding.
respektabel, Maldonado hat das nur 5-mal geschafft.
Ja gut, aber es hat ja
Eben,
einen Sieg
der
dabei,
reißt
ja.
halt raus. Auch in der Gesamtstatistik ist halt 14 Punkte vor Senna.
Ja.
Aber ich meine, Williams, das war eine ganz komische Saison. Das Auto war ja am Anfang jetzt wirklich nicht so schlecht. Dann gewinnt man sensationell. Dann brennt die Box am gleichen Abend ab.
Ja, auch
Und
nicht
dann kommt
schön, ne?
danach erstmal bis auf ein, zwei Pünktchen von Maldonado, von Senna eine ganze Weile nichts.
Ja.
Es war komisch, aber ich denke, man hat bei Williams dann auch irgendwie wirklich in diesem engen Mittelfeld irgendwann den Kampf so ein bisschen einfach verloren, was die Punkte angeht. Da kam dann einfach der Punkt, wo Lotus eine ganz große Rolle spielt, dass irgendwie Raikkonen halt wirklich immer da vorne mit dabei war, dass dann wirklich die Top Ten passen halt nur 10 Autos rein und Williams ist dann wahrscheinlich oft so auf 12, 13 rausgefallen.
Also sie haben halt einfach, sie hatten ein Auto, mit dem sie eigentlich regelmäßig hätten in die Punkte
Ja.
fahren können. Also da hat Mike Coughlin, der ja da letztes Jahr das Ruder übernommen hat, ein bisschen überraschend, aber das hatte ich ja auch schon mal angekündigt, dass das schon ein ziemlich guter Mann ist. Der hatte ihn offensichtlich aus den Resten des Autos von 2011, hatte ihn offensichtlich noch ein gutes Auto hingestellt. Das hat also gut funktioniert, hat von Anfang an gut funktioniert, das Auto. Man hätte auch mehr holen können, hätte man eben nicht Maldonado gehabt, der zwar den einen Sieg geholt hat, ganz hervorragend, aber eben auf der anderen Seite dann eben auch ganz häufig Rennen hatte, wo er zu häufig mit dem Frontflügel unterm Arm wieder an die
Monaco
Box
ist das
gekommen
ganze Wochenende war eine einzige Katastrophe.
Das Monaco-Wochenende war eine Katastrophe. Gab es ja so einige Fälle, auch die Valencia-Geschichte und so weiter. Also man kann ihm ja nicht mangelnden Einsatz vorwerfen. Das ist wie bei Grosjean halt immer so ein bisschen übers Ziel raus. Und das kommt eben aber auch wieder dahin. Das haben wir nämlich Anfang des Jahres auch schon gesagt. Das ist mir schon in der GP2 aufgefallen. Und ich meine, er ist 4 Jahre GP2 gefahren oder 3 Jahre. Und er hat nie eine konstante Saison gehabt, egal bei was für ein Team er war. Und es gab immer diese Rennen, wo er alles, also alles niederfahren konnte, was sich ihm in den Weg gestellt hat. Also dann im positiven Wege. Und im nächsten Rennen halt war er im Nichts oder beziehungsweise war wieder so das Crash-Kit. Und das hat sich, das setzt sich auch so fort. Ich meine, allein, dass Venezuela das Auto irgendwie in die Rabatte geschmissen hat, als er bei einer Vorführfahrt unterwegs war.
Ich meine, ich meine, ich glaube, ein großes Problem, wirklich ein ganz großes Problem für Williams dieses Jahr war, du kannst mit einem Maldonado und einem Senna dein Auto nicht entwickeln.
Nee, du kannst es nur schwer weiterentwickeln. Gut, dafür hatten sie aber auch eben Coughlin, der das eben tatsächlich auch kann. Aber die haben auch das Problem, die hätten einen Fahrer noch gebraucht, der, also ganz doof gesagt, das Format von
Ja, die
Barrichello gehabt
hätten halt
hat.
einfach einen gebraucht und da hätten sie von mir aus auch Alex Wurz nehmen können. Okay, der konnte nicht, weil er für Toyota WEC gefahren ist. Aber der war ja immerhin Fahrerlehrer, der ihn halt sah, weil ich bin mir relativ sicher, dass wenn du einen Maldonado oder Senna da reinsetzt, dass sie dir nicht unbedingt erklären können, warum das Auto jetzt im einen Rennen funktioniert hat und im anderen nicht. Das werden die dir wahrscheinlich nicht so detailliert genug erklären können, dass du der Entwicklungsabteilung sagen kannst, so Leute, jetzt macht man das und das und das Auto ist dann besser. Das
Ja, wobei das halt, ich meine, da gibt es ja unterschiedliche Meinungen, auch wie viel oder wie stark heutzutage Fahrer überhaupt noch auf die Entwicklung des Fahrzeugs Einfluss nehmen können. Ich weiß es nicht. Also da kann ich nicht beurteilen, da hänge ich natürlich auch zu wenig mit drin. Aber wie gesagt, Williams hat aus einem guten Auto meiner Meinung nach auch zu wenig rausgeholt, aber auch weil man eben nicht die richtigen Fahrer hatte. Und Senna, ich schätze ihn schon als Rennfahrer und wird gute Ergebnisse eingefahren für seine Verhältnisse halt. Er hat halt einfach eine eklatante Quali-Schwäche. Und wenn du halt immer von 17 startest oder von 16, dann ist es einfach schlecht. Und wenn du halt in den Top 8 bist, dann sieht es
ja,
eben
und was ja
anders
das
aus.
Traurige ist, das hat jeder Williams schon vor der Saison gepredigt. Also, ich meine, dass sie dieses eine Rennen gewonnen haben, ist wirklich schön, aber es hat jeder halt Williams im Prinzip vor der Saison gesagt, Leute, mit diesem Fahrer-Line-up, ihr werdet nicht weit kommen. Da kann das Auto eigentlich noch so gut sein.
Ja.
Und genau das ist halt im Prinzip auch eingetreten, wenn man jetzt mal vom Sieg absieht, der ja wirklich toll und auch schön für das Team war und auch schön für Frank Williams.
War auch super rausgefahren.
Da,
Also, ne, da hat der Alonso die ganze Zeit im
ja.
Nacken und hat ihn sich vom Hals gehalten. Also es war schon ziemlich großartiges Rennen, was Maldonado da
Ja, das
gefahren
war
hat.
super.
Aber wie gesagt, du brauchst halt einen Fahrer, der da nicht nur so ein Rennen im Jahr fährt, sondern der. Lieber verzichtet man vielleicht auf den Sieg, aber dafür hast du jemanden, der eben zweite, dritte Plätze reinbringt und dich eben dann auch vorne hält. TV-Gelder sind ja auch nicht ganz ohne. Und je häufiger du gesehen wirst, desto eher kriegst du auch wieder
Ja,
Sponsoren.
Sponsoren ist ja eigentlich bei Williams auch ein Riesenproblem.
Ja, die sind ja praktisch nackt
Ja,
gefahren dieses
ich
Jahr.
meine.
Und jetzt haben sie Bottas statt Senna. Bottas ist ein absolutes
Bottas
Talent,
ist ein Finne,
aber
das spricht schon mal für Talent.
er ist nicht ganz so er ist eher so der Mika Häkkinen-Typ, glaube ich, weniger der Kimi Räikkönen-Typ. Ich denke, dass Bottas, also der hat mich in den freien Trainings ein paar Mal überrascht. Ich glaube, im einen war er sogar mal schneller als Senna. Also der kann schon was reißen. Also er wird auch seine Zeit brauchen am Anfang des Jahres, aber der kann schon was reißen. Und ich bin mir ziemlich sicher, also ich bin mir sogar, also da lege ich mich jetzt schon fast fest, dass er nächstes Jahr Maldonado unter Druck setzen wird. Nicht um die Ohren fahren, aber unter
Ich
Druck
meine, der
setzen.
Junge ist immerhin GP3-Meister geworden. Das sollte man nicht
Ja.
vergessen. Und der ist sicherlich ein starker Fahrer.
Ja, gut, man darf nicht vergessen, Toto Wolff ist sein Manager, also der Mitinhaber von Williams, und der wird ihn da sicherlich reingedrückt haben. Aber auf der anderen Seite, so viele wahnsinnig andere Varianten hatte Williams auch nicht. Und Bottas bringt eben tatsächlich auch noch eigene Sponsorengelder mit. Also von daher, er bringt wahrscheinlich nicht das mit, was Senna mitbringt, aber wahrscheinlich hat man sich auch gedacht, okay, wir nehmen billigen Fahrer, der halt Nachwuchstalent hat und ein bisschen Geld mit reinbringt und uns vielleicht weiter nach vorne bringt, anstatt einen Fahrer zu nehmen wie Senna, der zwar viel Geld mitbringt, aber halt nicht so wahnsinnig uns wahnsinnig viel weiterbringt.
Ja, definitiv. Also, ja. Aber wie gesagt, auf Bottas kann man gespannt sein. Das ist wahrscheinlich wirklich einer der besseren Jugendfahrer oder Talente aus den Nachwuchsserien. Also muss man mal abwarten, was der dann nächstes Jahr im Williams da vollbringen kann.
Ja, bin ich auch gespannt. Aber bin überhaupt mal gespannt, was Williams da reißen kann. Toro Rosso, sind die dir dieses Jahr irgendwie aufgefallen?
Gut, dann geht's nicht nur mir so. Nee.
Ja.
Also, wäre Toro Rosso die Saison nicht mitgefahren, ich glaube, die wären mir nicht viel mehr aufgefallen. Außer, dass sie sich irgendwie zwei, dreimal gegenseitig in die Karre gefahren sind. Aber ansonsten, ja, nichts, ne? Also so null. Also,
Ja, ne?
also ich meine, das Mittelfeld war so eng, hat man, da konnte ja wirklich jedes Team sich mal in irgendeinem Rennen, speziell in der ersten Halbzeit der Saison, mal irgendwie schön präsentieren und Toro Rosso zieht es irgendwie vor, grandios 16 und 10 Punkte zu holen. Ja, nee, gar nichts. Also, das war. Ich meine, das ist mir jetzt auch nie irgendwie groß aufgefallen, dass die jetzt so besonders schlecht sind, einfach weil die überhaupt nicht auf dem Schirm aufgetaucht sind. Also, effektiv war das eine grauenhafte Saison. Und das Auto hat anscheinend wirklich überhaupt nicht funktioniert. Gut, Ricciardo hat dann mal irgendwie innerhalb von 7 Rennen ist er 5-mal die Punkte gefahren, was halt dem Punktekonto ganz gut getan hat, aber halt auch wirklich immer nur auf 8, 9, 10 die Plätze. Also
Lustigerweise hat sich das aber auch erst geändert, wenn du schaust. Sie haben 6 Punkte in den ersten beiden Rennen geholt und dann gar nichts mehr bis Spa. Und dann in Spa wieder. Und das war eben erst nachdem James Key an Bord war.
ja.
Also der neue Designer, von dem wir eben schon gesprochen haben, der ist eben jetzt bei Toro Rosso. Und seitdem der da ist, ging es mit Toro Rosso zumindest schrittchenweise nach vorne. Zumindest waren sie nicht mehr chancenlos, was Punkte anging. Aber der Rest war dann natürlich da noch ein bisschen weit weg. So große Schritte kann man sich dann auch nicht, kann man auch nicht erwarten. Aber nee, das kam tatsächlich mit James Key, die positive Entwicklung. Und dann waren beide dann eben plötzlich da.
Ja, also ich meine, man muss halt sagen, dass ein James Key, der ja wirklich einen sehr guten Ruf hat, dass der durchaus, selbst wenn er in der Mitte der Saison kommt, aus einem verkorksten Auto noch einiges rausholen kann.
Ja.
Und auch mit den eventuell etwas begrenzten Möglichkeiten von Toro Rosso, auch wenn die jetzt auch nicht so wenig Geld haben, aber jetzt auch nicht so übermäßig viel zur Verfügung, aber da kann er durchaus noch was rausholen. Aber auch, ich kann dir jetzt wirklich auch nicht sagen, irgendwie inwiefern Wern und Ricciardo jetzt irgendwie, die jetzt einen guten Job gemacht haben.
Also, fand ich auch wahnsinnig schwierig, weil sie halt beide sich auch im Rennen, also meistens war einer von beiden, der es nicht in die Quali geschafft hat. Also nicht aus Q1 raus geschafft hat, das konnte man, also entweder war es Senna oder Wern oder Ricciardo, die hängen geblieben sind. Und Wern hat 6 Punkte mehr geholt am Ende als Ricciardo, und obwohl Wern ein paar Ausfälle mehr hatte. Teilweise ja auch nicht verschuldet, wie in Singapur mit Schumacher und so weiter. Ich habe von Wern hat ganz positiven Eindruck eigentlich gehabt. Er schien echt schnell zu sein. Ricciardo war offensichtlich in der Qualifikation war mal ein bisschen flotter, aber im Rennen dann wieder nicht. Aber jetzt auf da, also ich meine, Toro Rosso nimmt beide ja auch in die nächste Saison mit. Ich kann da auch nicht viel zu sagen. Also es fällt sehr schwer, über die beiden ein Urteil zu fällen und zu sagen, das war oder das war nicht.
Also wirklich, kann man auch wirklich zu den Fahrern, man kann überhaupt nichts sagen. Also das ist unheimlich schwer. Effektiv muss man sagen, für Toro Rosso, wie gesagt, das war eine grauenhafte Saison. Das war nichts. Also kann man nur hoffen, dass es.
Nee, ich meine, was haben sie für 26 Punkte geholt? Also das war nur wirklich nix. Und das auch nur noch mit Glück am Ende der Saison, nachdem man halt da nochmal so einen kleinen
Aufschwung hatte. Man hat ja immerhin Ferrari-Motoren, also es gibt schlechtere Motoren.
Ferrari-Motoren,
also es gibt auch einfach schlechtere Voraussetzungen für als Team irgendwie was auf die Reihe zu bekommen, und man kriegt von Ferrari Motoren und Getriebe geliefert, und die Ferrari-Motoren sind jetzt nicht schlecht, gehen vor allem nicht kaputt. Ja. Also, mein Gott, das war nichts, muss man ehrlicherweise sagen.
Nee, das war nicht. Wobei man irgendwie an der Stelle auch mal Ferrari, glaube ich, loben muss. Mir ist nicht ein Motorschaden aufgefallen.
Nö, in diesem Jahr. Die Dinger gehen einfach nicht, sind nicht kaputt zu kriegen. Also zumindest nicht da, wo es ankommt, im Rennen. Ich glaube, irgendwann gab es mal einen im freien Training.
Ja, es gab im freien Training gab es ein paar, aber
im Rennen und in der Quali lief.
Im Rennen, guck gerade mal durch die Ausfallgründe hier bei den ganzen Ferrari-Teams, aber das ist, wenn Bremsprobleme, Kollision. Nee, ist keine Antriebswelle, na gut, aber Startkollision, Dreher, nee. Kein einziger Motorschaden bei Ferrari, erstaunlich. Ja.
Wobei, gut, mir fallen jetzt dieses Jahr, muss ich sagen, extrem wenig Motorschäden ein, muss ich sagen. Da gab es jetzt nicht so viele. Also.
Wüsste ich jetzt auch nicht.
Also nicht im Rennen. Also irgendwie, was ja immer mal gerne genannt
also nichts
wird, Hydraulik war relativ oft, aber das hat ja jetzt nicht was mit Motor zu tun. Direkt.
Nee, aber also, sag mal so, wir haben die schönen großen
Platz ein bisschen vermisst. Ja, mal, ne? So dass einer so komplett die Stadt Zielgerade einnebelt und dann am Ende rausholt.
Die Zeiten sind irgendwie vorbei, ne?
Ich hatte irgendwie auch so in Erinnerung, dass das Raikön immer gut konnte, dass es bei Raikön immer besonders schön aussah.
Ja, das war dieses Jahr auch nichts.
Also.
Nee, aber wie gesagt, Toro Rosso wird sich nächstes Jahr ein bisschen anstrengen müssen. Ich denke auch, dass da was kommt von James Key, und die werden sicherlich einen Schritt nach vorne machen, was das Mittelfeld noch enger zusammenführen wird. Und damit sind wir dann noch bei den letzten drei Teams. Caterham, katastrophale Saison, fand ich, also für den eigenen Anspruch auch. Mit Petrov und Kovalainen eigentlich ein ganz okayes Team. Die Petrov jetzt sicherlich kein Siegfahrer oder Podiumfahrer, aber doch ein solider Punktefahrer. Und Kovalainen wissen wir, dass er schnell ist, oder schnell genug ist für da hinten auch vor allen Dingen. Aber also das Auto ging von Anfang an nicht. Sie haben ja auch Mike Gascoigne entmachtet komplett, also der das Auto nochmal gezeichnet hat. Der ist ja jetzt Chefdesigner von Caterham. Also von der Automarke. Und dementsprechend hat man ihn auch an der Rennstrecke nicht mehr sehr häufig gesehen. Also man hat ihn da schön irgendwie sukzessive zur Seite geschoben. Das Auto war eine Katastrophe. Hat nie funktioniert. Sie haben immer wahnsinnige Abtriebsprobleme gehabt von Anfang an im Jahr. Das Auto hatte viel zu wenig Abtrieb. Und sie haben Renault-Motor und den Getriebe und Motor, glaube ich, von Renault, und das Curse kommt von Red Bull. Also nee, ich glaube sogar, das Getriebe und Curse kommt von Red Bull und der Motor von Renault, so rum. Also da passt. Also sie haben auch ein Paket da hinten drin, wo es einfach stimmen muss. Also sie waren über die ganze Saison, sie hatten sich ja vorgenommen, um Platz 10 reinzufahren und vielleicht mal den ersten Punkt zu holen in diesem Jahr. Und das habe ich ihnen eigentlich auch zugetraut, dass sie den Schritt schaffen. Aber da waren sie ja weit von entfernt. Also Kilometer weit von entfernt.
Ich muss sagen, Caterham gehört für mich wirklich zu den Enttäuschungen der Saison. Das ist grausam. Also ich hätte ihnen wirklich vor der Saison auch zugetraut, dachte ich so, sie schaffen jetzt mit dem Sprung auf Niveau Williams Toro Rosso und dann nächste Saison Mittelfeldteam. Und ich dachte auch mit dem Fahrerline-Up, das funktioniert. Das wird klappen.
Ja.
Und dass man dann fast irgendwie auch noch hinter Marussia ins Ziel kommt, die diesmal mehr Curse haben, das ist nicht zu glauben im Prinzip. Also das ist ganz grausam, muss man ehrlicherweise sagen. Auch für das Fahrer-Line-Up, ich meine, Petrov ist jetzt nicht der Beste, aber er ist jetzt auch nicht der Schlechteste. Und er hat ja bessere Ergebnisse als Kovalainen eingefahren, muss man auch mal sagen.
Muss man deutlich sagen, in der WM liegt Kovalainen noch hinter Glock und Pick in der Wertung aufgrund der Ergebnisse.
Aber das war absolut nichts. Und auch mit dem Auto sehe ich jetzt auch nicht, wie man dann irgendwie nächstes Jahr das schaffen möchte. Ich meine, wer zeichnet da jetzt das Auto, wenn Michael Coyne irgendwie es nicht macht? Wer soll das jetzt basteln?
Wir haben teilweise schon Leute geholt von Force India teilweise auch.
Okay.
Mark Smith, ich weiß nicht, ob der noch bei Caterham ist, aber ich glaube ja, der ist, glaube ich, damit für zuständig. Also die werden ein komplett neues Auto für nächstes Jahr auch bauen müssen, weil mit dem Auto werden sie wohl nicht noch eine Saison durchfinanziert bekommen von Tony Fernandes, um es mal klar zu sagen. Der Schritt wäre halt auch nötig gewesen. Auch was Sponsoren und sowas angeht, also einfach auch für den Asienmarkt den Schritt nach vorne zu machen, und der kommt halt nicht, und das ist halt für Caterham nächstes Jahr, ist es, glaube ich, auch so eine Do-or-Die-Situation. Also sie müssen nächstes Jahr was auf die Beine stellen und sie müssen an Punkte rankommen oder sich zumindest regelmäßig in Q2 etablieren, um vielleicht mal so P11, P10 irgendwie rum halt zu landen. Weil sonst, glaube ich, zieht Toni Fernandes da auch den Stecker relativ
Ja,
fix.
aber das wird halt unheimlich schwer. Ich meine, bei dem Mittelfeld irgendwie, da kannst du ja schon Probleme bekommen, irgendwie auf P14 zu kommen, wenn es irgendwie halt blöd läuft. Also das ist halt echt super schwer. Und ich sehe da wirklich auch relativ schwarz für Caterham, wenn die jetzt nicht irgendwie nächstes Jahr, ich meine, in Anführungsstrichen, es wird ja irgendwie zu jeder Formel 1 so irgendwas erfunden, selbst wenn das Reglement ähnlich bleibt, was so eine Sekunde oder eine halbe Sekunde mindestens bringt. Aber wenn die sowas nächstes Jahr nicht bringen, dann wird das wieder echt schwer werden, vermutlich. Also, weil die Basis ist einfach nicht da als Auto, auf dem man irgendwie aufbauen kann. Das ist
Richtig.
einfach nicht da.
Ja, sie müssen komplett neues Auto bauen, was natürlich wieder alles viel Geld kostet. Und was natürlich jetzt auch nicht, auch das ziemlich leicht ist dann. Ich weiß nicht, ob es so, ich meine, Charles Pick ist ja durchaus nicht langsam gewesen, auch was im Vergleich zu Glock, aber ich weiß nicht, die Verpflichtung hat mich ein bisschen überrascht, dass er tatsächlich jetzt bei Caterham gelandet ist. Ob das mit Geld zu tun hat, ich weiß es nicht. Wer da neben ihm sitzen wird, das ist jetzt auch die Frage. Wir sprachen am Anfang schon davon, dadurch, dass sie jetzt P10 dann eben noch mit viel Glück erreicht haben, könnte man Petrov noch mal ein Jahr laufen lassen. Auf der anderen Seite ist es so, dass dass auch Kobayashi da durchaus eine Alternative spielen könnte
Hängt auch
bei
davon ab, wie viel
Caterham.
Geld sie brauchen, ne? Also.
Ja, das hängt eben jetzt ein bisschen davon ab, wenn Sie sagen, okay, wir haben jetzt 10 Millionen eben aus dem Pott von Bernie, wir brauchen jetzt nicht mehr so viel Sponsorengelder, wir brauchen Petrov nicht mehr, wir können uns einen Fahrer leisten, der gut ist und billig ist und vielleicht eine halbe Million mitbringt wie Kobayashi. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber mal abwarten, wo man sie sich da. Also Teams haben ja Zeit bis zum Februar, sich zu entscheiden, wen sie ins Auto setzen. Ich denke, dass die Entscheidung dabei Caterham aber vorher fallen wird und muss auch. Und ob, wie gesagt, Pick so die klügste Entscheidung war, da reinzunehmen, da sind noch ein paar andere Fahrer auf dem Markt, aber okay. Ja, Marussia, Gott, ich meine, ich frage mich sowieso schon, seitdem es das Team gibt, wovon leben die eigentlich? Weil Sponsoren haben sie ja auch nicht, dann haben sie diese sehr teure Kooperation mit McLaren, die ja aber zumindest technisch einiges gebracht hat in diesem Jahr, wenn man eben gesehen hat, dass sie nicht mit dem Curse unterwegs waren. Dann wäre ihnen vielleicht das ein oder andere Mal zumindest das Ranrobben an Q2 möglich gewesen oder auch zumindest deutlich schneller als Caterham wären sie auf jeden Fall gewesen. Aber ansonsten ist da halt auch nicht viel los. Die haben jetzt Max Chilton sich ins Team geholt, das war ja erwartet worden. Das ist dann derjenige, der eben dann das Gehalt für Timo Glock zahlt mit seinen 3,5 Millionen oder irgendwas, was er mitbringt, oder 5 Millionen, die er für eine Saison dahin blättert in dem Team. Ich weiß nicht, sie hatten technisch irgendwie und organisatorisch machten sie einen guten Eindruck, vor allen Dingen, weil es ihnen doch gelungen ist, dieses Auto, was am Anfang auch mal wieder nicht funktionierte, einigermaßen hinzubiegen. Sicherlich, wie gesagt, auch mit der Hilfe von McLaren. Waren ja auch die einzigen, die wie McLaren nicht diese abgeknickte Nase hatten. Richtige Weiterentwicklung im Jahr passierte dann aber auch nicht so wirklich. Die hatten auch, glaube ich, nur ein größeres Update-Paket, was sie im Sommer da mal gebracht haben und dann noch mehrere kleine jetzt im Herbst, aber nichts Riesiges. Da fehlt dann auch das Geld. Da gibt es ja auch Gerüchte, dass das Team so ein bisschen unter einem Schuldendruck steht. Wie gesagt, Marussia, dieser russische Sportwagenhersteller, da gibt es Autoaufnahmen aus dem Internet, aber gesehen habe ich auch noch keins. Dass man es irgendwo kaufen kann, habe ich auch noch nicht gehört. Von daher, keine Ahnung, wo die
Ich
das Geld
kann
hernehmen. Das
sagen,
wird
im
wahrscheinlich
neuen
dann
Need
so.
for Speed ist ein
Ja?
Marussia drinne. Also es gibt diese
Okay, okay.
Autos wohl irgendwo.
Das wird sie aber auch gekostet haben, nehme ich mal an, dass sie jetzt nicht vor Speed reinkommen.
Geil.
Also was dahinter steckt, irgendwie die ganze finanzielle Situation. Also es gab so Gerüchte, die tauchten so vor ein paar Wochen auf, dass sie Außenstände von rund 60 Millionen Dollar haben. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Da wird ja immer viel geredet, was sowas angeht.
Wenn
Aber sage ich mal, das wundern darf man sich trotzdem, wo sie das
sie
Geld
es haben,
hernehmen.
ist es natürlich übel, weil das ist eine halbe Formel-1-Saison, die sie
Ja,
zahlungsmäßig im
klar.
Rückstand sind. Aber an sich, ich meine, also das Auto war dieses Jahr, glaube ich, nicht so schlecht.
Nö.
Aber was will man ohne Curse halt machen? Also es ist halt.
Da fehlt ja halt eine Seku halbe Sekunde bis Sekunde auf manchen
Ja.
Strecken, ne? Und da hat es natürlich einfach keine Chance. Und Glock ist teilweise ganz, ganz, ganz gute Rennen gefahren. Aber ja.
Also.
Da kann auch nichts rausreißen. Und das ist natürlich, hat sie hart getroffen, dass sie den 10. Platz verloren haben jetzt. Also die 10 Millionen, die sie halt da drin gehabt hätten, dann, ne, das sah man in den Gesichtern
Ja,
auch.
das wäre sehr wichtig für sie gewesen.
Das wäre sehr, sehr wichtig gewesen. Ja, und dann, ne, gut, nächstes Jahr mal schauen, was die Kooperation dann mit McLaren tatsächlich bringt. Curse soll ja kommen dann im nächsten Jahr. Warten wir mal ab, ob sie sich dann besser entwickeln. Bleiben wir dann bei HRT, die wir wohl in ihrem letzten Rennen gesehen haben. Oh.
Ja, da gab es ja auch heute diese, ja, nennen wir es, also es ist eine relativ traurige Geschichte, dass es wohl in der HRT-Fabrik in Spanien zu Handgreiflichkeiten gekommen ist. Also es ist wohl Fakt, dass HRT nächstes Jahr nicht wieder dabei ist, weil Mitarbeiter wurden entlassen, die Headquarter in Spanien ist zu. HRT wird auch nie jemand kaufen, weil die Chassis einfach viel zu alt sind.
Naja, HRT kauft deswegen niemand, weil die überhaupt keine, wie sagt man so schön, Assets haben, die sie zu verkaufen haben. Das ist alles gemietet. Die haben keine eigene Werkstatt, die haben keine eigenen Räume, die haben keine eigenen Wind, also keinen eigenen Windkanal, keinen eigenen sonstige Geschichten. Es gibt nichts, was denen gehören würde. Die Chassis gehören ihnen, ja. Aber die sind 3 Jahre alt. Die basieren, glaube ich, immer noch auf dem Dallara-Chassis. Das ist nur teilweise ein neues Auto. Wesen für dieses Jahr. Es gibt nichts, was sie haben. Also es gibt keine. Was willst du da kaufen? Und selbst wenn für einen symbolischen Euro das Ding kaufen kannst, dann das würde ich ja sogar noch in die Waagschale werfen. Hast du halt die Schulden von
Ja,
denen am
das
Hals.
ist das Problem. Und man muss halt auch ehrlicherweise sagen, HRT ist jetzt halt kein Team, wo du sagen kannst, selbst wenn das alles nur gemietet ist, okay, das Auto war jetzt vernünftig, weil das Auto war ein GP2-Wagen. Und über den Stand sind sie halt auch nicht hinausgekommen. Ich meine, solche Teams braucht die Formel 1 auch. Und die sind ja auch durchaus wirklich
Ja.
sympathisch und die hat es ja schon immer gegeben. Aber
Ja, Hinterbänkler hat es aber gegeben, aber du lebst auch von den Hinterbänklern, wenn sie mal nach
eben.
vorne fahren. Also du lebst halt davon, wenn du eben wie in Brasilien plötzlich einen Glock mal auf P6 hast und denkst so, oh wow, ne? Oder dem Coverline ist es ja auch ein, zwei Mal geglückt, dass er so während des Rennens mal in den Punkten war und du denkst, ach, oh, vielleicht geht's ja irgendwie gut. Und du lebst halt davon, dass die sich auch ein bisschen verbessern und dass eben da mal auch was passiert und dass die Fahrer, die da auch mitfahren, auch mal die Möglichkeit haben zu zeigen, was sie können. Mein Alonso hat seine Karriere damit auch mitbegründet, also ich glaube, war es 2000 oder 2001 in Australien, den Minardi, glaube ich, war es irgendwie auf, oder in einem Minardi auf Platz
Ja,
5
Minardi ist
geschoben
eigentlich
hat.
das beste Beispiel für so, also Minardi ist das historisch beste Beispiel für so ein Team. Irgendwie immer hinten mitgefahren, aber waren halt sympathisch und haben viele Fahrer in die Formel 1 gebracht.
Naja, das und sie sind halt, also nicht nur hinten mitgefahren, sondern manchmal hatten sie ja auch, dann waren sie so ganz knapp an den Punkten dran oder
Ja.
das war so, ne? Irgendwie so. Ah. Und du hast immer das Gefühl gehabt, da bewegt sich was. Du hast bei HRT, aber
Ich meine.
okay, das Gefühl gehabt. Aber bei Caterham hatte man die
Ja.
Hoffnung, dass sich was bewegt ist. Kommt bei Marussia, hast du das Gefühl gehabt, dass sich was bewegt? Aber
Aber bei HRT, ich meine, die haben halt wirklich die Autos immer erst in Melbourne zusammengebaut. Also, ich meine, und wie du sagst, die hatten
ja.
nicht, dann sind sie letztes Jahr auch noch umgezogen oder vorletztes Jahr.
Ja, sie haben ja gekündigt. Also
Das
Collis hat
ist.
das ja für sie gemacht. Hat ja auch ein bisschen Geld
Ja.
damit verdient, das darf man nicht vergessen. Aber sie haben dann mehr oder weniger Collis gekündigt, weil sie gesagt haben, wir machen das, wir basteln uns die Einzelteile des Autos in Eigenregie zusammen, also von verschiedenen Zulieferern, haben das Auto dann in der Fabrik in Madrid zusammengebaut. Und das ist halt auch so ein Witz. Ich meine, auf so eine Idee kommt halt auch nur einer, der keine Ahnung von
Ja, vor
Formel
allem
1 hat.
auch eigentlich, der keine Ahnung vom Motorsport hat. Ich meine, da hast du Collis, der wirklich einen Namen hat. Als
Naja, und
Einsatzteam.
der gute
Und das
Arbeitsplatz.
sind wirklich gute Leute. Und dann gehe ich da weg irgendwie und zieh nach Madrid und muss alles neu aufbauen und habe wahrscheinlich eh schon Schulden und kriege dadurch noch viel mehr Schulden. Und ich weiß, dass dieses Auto auf Ewigkeiten so nicht nach vorne kommen wird. Und dass das ja im Prinzip alles nur immer schlimmer wird. Also.
Also ich sehe auch nicht, dass irgendjemand irgendwie diese Reste von HRT kaufen will oder sollte. Warum auch? Also es gibt überhaupt keinen Grund dazu. Und ich denke mal, dass wir nächstes Jahr höchstens 11 Teams am Start sehen werden. Denk mal, Uscha wird es noch ein
Sie
Jahr
haben sich ja
machen,
committed,
aber
also
eben auch.
Morusha ist
Ja,
durch.
gut, ob es das Geld dann wieder reicht, ist wieder was anderes. Aber zumindest denke ich mal, dass wir die nächstes Jahr sehen, weil
Die
HRT werden
hatte
wir
ja
nicht
auch
sehen.
nie sich committed für nächstes Jahr. Also die war.
Nee, die sind nicht
Ja.
eingeschrieben für 2013. Die müssten das so langsam machen, glaube ich, bis Mitte
Ja, da wird
Dezember
nie
oder
was
so.
kommen.
Zumindest also die müssen sich einschreiben, sie müssen die Einschreibegebühr bezahlen. Das ist für 2013 eine halbe Million Euro und die haben sie offensichtlich auch nicht. Also von daher glaube ich mal nicht, dass wir die wiedersehen. Wie gesagt, großer Verlust sehe ich da jetzt auch nicht, dass wir die
Und man muss halt
HRTs
ehrlicherweise
verlieren.
sagen, was ich heute gelesen habe, ist, dass sie in Brasilien darüber nachgedacht haben, überhaupt zu starten, weil die Bremsen wohl schon extrem abgenutzt waren. Und wenn dann so wenig Geld da ist, dann darf so ein Team eigentlich auch nicht mehr fahren. Das muss man ehrlicherweise sagen.
Mich hat es noch extrem gewundert, dass sie, weil De La Rosa hatte noch einen Getriebewechsel
São
da
Paulo, ja.
schon in Brasilien. Ja. Dass sie das noch hinbekommen
Ja, hatten
haben.
sie wahrscheinlich noch gar nicht.
Sie hat ja auch schon das erste Rennen ausgesetzt. Also sie waren ja gar nicht in Australien, weil sie das Auto nicht fertig hatten oder die Teile fehlten oder was auch immer. Also alles.
Waren sie nicht da, aber sind dann 107%-Regel gescheitert?
Nee, sie waren, glaube ich, damals nicht
So.
gefahren, weil das Auto
So.
nicht fertig war. So rum war es. Sie sind da, haben das Auto vor Ort zusammengeschraubt, sind aber nicht gestartet. Also, das ist, wie gesagt, kein großer Verlust, was das angeht. Ja, bleibt dann am Schluss noch die Frage. Stefan ist, glaube ich, auch wieder wach geworden. Der musste zwischendrin arbeiten. Er hatte sich hier entschuldigt. Bestes Rennen des Jahres, ne? Habt ihr noch alle im Kopf?
Ja,
Was jetzt,
dabei. Welches oder was?
ja, was ist euer persönliches bestes Rennen? Also.
Also diese Folge der letzten drei Rennen war schon sehr cool.
Abu
Ich
Dhabi, USA,
wüsste jetzt gar
Brasilien.
nicht wirklich, welches ich da als Favorit rauspicken würde. Abu Dhabi war halt auch sehr chaotisch und mit Vettel von hinten starten und so. Und Austin war dann also ohne Safety-Car-Phasen, ohne Chaos, aber dafür halt wirklich sehr cool. Und ich mag ja eigentlich auch so Rennen, die dann ohne Safety-Car-Phasen irgendwie quasi wirklich so ausgefahren werden. Und es wurde ja schön um den Sieg gekämpft bis zum Ende. Und Brasilien war halt dann wieder so ein klasse Saisonfinale, wie man es nicht jedes Jahr hat. Und welches ich jetzt von diesen dreien als Rennen des Jahres aussuchen würde, schwierig, aber das einfach so als Folge von drei Rennen, das war ein sehr schönes Saisonende.
Ja,
Ja,
Jan.
sehe ich genauso. Wenn ich jetzt so ein Rennen rauspicken würde, würde ich wahrscheinlich jetzt doch Brasilien nehmen, ganz einfach, weil es da um die Meisterschaft ging und nicht die USA. Allerdings an sich muss ich sagen, dass ich so allgemein finde, dass das ganze Jahr, es ist mir so bei Einsehen irgendwie aufgefallen, dass dieses Jahr allgemein und auch die Formel 1 irgendwie einen komischen, ich finde es mal einen komischen Drive hat. Also es waren jetzt viele Mittelklasse-Rennen dabei, wo man sagt, ja, kann man sich durchaus angucken, aber jetzt wenig Rennen, wo man, an die man sich noch irgendwie wirklich erinnern wird und wo man jetzt sagt, boah, das war jetzt wirklich klasse.
Ja.
Naja gut, wir dürfen natürlich nicht vergessen, wir haben 20 Rennen, die man erstmal Kopf behalten muss. Das ist eh schon mal schwer. Und dann gucken wir ja noch viele andere Rennen, also NASCAR und sonstiges. Das kommen wir ja gerne mal auf 100, 150 Rennen pro Jahr, die man sich so anschaut. Und da ist es natürlich schwierig, häufig den
Das
Überblick zu behalten. Ich würde zum Beispiel Kanada nehmen, als eines der besten Rennen auch in diesem Jahr, weil es sehr, sehr abwechslungsreich war. War ja auch so ein halbes Regenrennen. Und Kanada tatsächlich auch mit sehr viel Drama drin und Ausfällen und Unfällen und anderen Kleinigkeiten. Das hatte schon was, Kanada. Wie immer meistens. Aber ansonsten, klar, Brasilien hat dann tatsächlich logischerweise
Aber ich
es
muss
getoppt.
ansonsten, also ich habe auch, was diese Saison, dieses Jahr angeht, ein ähnliches Gefühl wie Jan. Da sind wenig Rennen dabei, die mir wirklich im Gedächtnis geblieben sind. So, wenn ich an die Saison 2012 zurückdenke, dann ist das Erste, was mir in den Sinn kommt, die ELMS in Donington. Mit 12 Autos, mit diesen sechs
Okay, das ist.
LMP2, die ein cooles Rennen
Ja.
abgeliefert haben. Und ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist, wenn das so das erste Rennen ist, was mir in den Sinn kommt, wenn ich, also ich sag mal von Rennen, die ich am Fernseher gesehen habe. Ich meine, ich war in Le Mans vor Ort, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber von Rennen, die ich so von zu Hause geguckt habe, ist das das erste, was mir in den Sinn kommt, wenn ich an die Saison zurückdenke.
Ja, wenn man jetzt die ganze Saison anschaut, dann gibt es, wenn ich auch so zurückgucke, ist jetzt schnell mal überschlagen, aber bei den Formel-1-Rennen sind da schon so zwei, drei dabei, eben wie zum Beispiel Spanien, dieses Irrsinnsrennen zwischen Alonso und Maldonado vorne, was sehr spannend war. Dann Kanada, wie gesagt, Spa mit diesem Unfall am Anfang, auch Monza mit diesem Duell zwischen Alonso und Vettel. Und dann natürlich die letzten drei Rennen, ja, vor allen Dingen Austin und Brasilien, das waren schon ziemlich klasse, sehr, sehr spannende Rennen. Was andere Serien angeht, habe ich halt auch die WEC dann direkt im Kopf. Also da bin ich auch in Sebring und bei anderen Rennen sofort. Donington, obwohl ich es gesehen habe, jetzt gar nicht mal so zwingend. Ja, das war ein gutes Rennen, das gebe ich dir auch völlig recht, aber irgendwie wäre das jetzt nicht da in meiner Liste relativ weit oben. Aber es ist halt auch immer eine persönliche Frage. Deswegen habe ich versuche es mal auf die Formel 1 zu beschränken bei den vielen Rennen, die man sich anschaut. Es ist ja immer ein bisschen schwierig.
Also bei mir ist es Formel 1-mäßig, wie gesagt, jetzt Brasilien geworden. Ansonsten wäre es das in Brasilien ist nicht so knapp gewesen, wäre es wahrscheinlich die USA gewesen. Das erste Rennen, was mir jetzt einfällt bei guten Rennen, sind eigentlich die 24 Stunden von Daytona. Die sind
Echt?
jetzt
Ja,
schon eine ganze, ganze, ganze Weile
das
her.
war, ja, das war gar kein schlechtes Rennen,
Ja,
du
und ich
hast
bin jetzt
recht,
ja
ja.
auch nicht der Langstreckenrennen-Fan normalerweise, aber die waren echt gut. Also da war es ja auch wirklich bis zur letzten Stunde spannend. Und die waren wirklich gut. Das ist so das erste Rennen, was mir so einfallen würde dieses Jahr.
Hatten die nicht auch so diese Nebelgeschichte noch zwischendrin wieder dieses Jahr? Oder war das das Jahr
Ja, vor
davor?
allem hatten die
Kann mich
halt
schon gar nicht
die
mehr dran
geniale
erinnern.
Kamera auf dem Dach, die einfach mal die ganze Nacht die komplette Strecke abgedeckt hat. Die hatten ja die eine Kamera auf dem Dach von der Haupttribüne und da stand die ganze Nacht ein Speed-Kameramann und hat per Livestream das übertragen und die ganze Strecke abgefilmt. Und diese eine Kamera hat aber auch wirklich gereicht, um eine vernünftige Rennübertragung über 12 Stunden zu gewährleisten, wo Speed halt nicht auf Sendung war. Und das war wirklich klasse.
100, 150 Kameras hinschleppen, du machst das mit einer Webcam, ist doch auch super. Nee, stimmt, aber das war nicht schlecht. Das war ein guter Start in die Saison, die 24 Stunden von Daytona, die ja dieses Jahr auch wieder sind. Das hatte ich neulich aufgeschrieben, ist ja gar nicht mal so lang hin, ne? 60 Tage oder so. Dann geht's schon wieder weiter. Ja, damit kommen wir ans Ende. Wir haben jetzt ein bisschen mehr gemacht als 2 Stunden. Das war aber fast zu erwarten. 2 Stunden, 8 Minuten sind wir knapp. Damit beenden wir die Formel 1 Berichterstattung für dieses Jahr. Wir halten euch auf dem Laufenden, was diese Yellow Flag Geschichte mit Vettel angeht. Ich bin ziemlich sicher, dass da nichts passieren wird. Es sind mittlerweile so ein paar Videos aufgetaucht, die zeigen, dass zwar das gelbe Licht auf dem Lenkrad noch zu sehen war, aber gleichzeitig schon grüne Flaggen geschwenkt worden. Im Zweifelsfall ist das dann immer für den Angeklagten. Also denke ich mal nicht, dass die FIA auch noch irgendetwas an der WM-Situation ändern wird. Und ich glaube, wie gesagt, auch ehrlich nicht, dass Ferrari da Protest einlegen wird. Aber lassen wir uns überraschen. Aber das war zumindest die Formel 1-Saison 2000. Und 12, zumindest was die Berichterstattung hier bei uns im Blog angeht. Ich meine natürlich noch die große Nachberichterstattung, die kommt jetzt, die geht die Tage irgendwann los, muss mal gucken, wie ich das zeitlich hinkriege. Aber läuft dann über den Dezember so ein bisschen durch mit allen Teams. Und die anderen Nachberichte kommen natürlich auch von den Kollegen. Wir machen jetzt, was den Podcast angeht, ich hatte es am Anfang schon angekündigt, auch eine kleine Pause. Zumindest jetzt mal eine Woche würde ich schon mal gerne aussetzen. Dann Anfang Dezember gucken wir mal, dass wir vielleicht nochmal so eine Art, dass wir ein paar mehr Leute zu einem Termin zusammenkriegen und auch so eine Art Best-of zumindest nochmal mit einer Ausgabe machen. Vielleicht packen wir das auch noch vor Weihnachten hin, dann habt ihr über Weihnachten ein bisschen was Schönes zu hören. Ansonsten danke ich euch natürlich für das Interesse über das ganze Jahr bei den knapp 45 Podcasts oder was wir hier gemacht haben. Es waren ein paar Sondersendungen dabei mit Le Mans und Spa und sonstigen Sachen. Bedanke mich, wie gesagt, für das Interesse das ganze Jahr über. Nehmen weiter gerne Kritik und alles Mögliche auch noch an. Wir planen so ein paar Änderungen fürs kommende Jahr. Dann muss ich mal sehen, wie ich das technisch alles umgesetzt bekomme. Und wir werden den Podcast natürlich im neuen Jahr fortsetzen, aber auch dann erst ein wenig später, vermutlich dann vielleicht mit einer Vorschau zu den 24 Stunden von Daytona, so wie ich mich und das Team kenne, werden wir dann noch spätestens ab Januar wieder mit den Hufen scharren und schnell wieder einsteigen wollen. Ja, ich möchte mich bei allen bedanken aus dem Team, die auch dieses Jahr immer wieder mitgemacht haben. Jan und Stefan vor allen Dingen, die immer, eigentlich fast immer dabei waren. Man darf nicht vergessen, wir machen das, wie gesagt, hier in unserer Freizeit und das geht immer so auf den Mittwochabend. Wir haben jetzt so bei mir auf der Uhr 10 vor 12 und das ist also schon alles relativ spät. Deswegen nochmal ganz herzliches Dankeschön an euch beide, aber natürlich auch an alle anderen, an die über das Jahr Felix, Max, Flo, der heute nicht dabei ist, der auch ganz, ganz oft dabei ist, und alle anderen, die mal reinschauen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass ihr immer so fleißig mitmacht, beziehungsweise so viel Spaß habt und so viel Expertise auch mit reinbringt, so viel Information für die Hörer. Ich, wie gesagt, freue mich auf das nächste Jahr dann schon, bin ganz gespannt, was uns im nächsten Jahr natürlich in der Formel 1 vor allen Dingen, aber auch in den anderen Serien erwarten wird. Ich wünsche euch erstmal einen beruhigenden, nee, wie sagt man, geruhsam, nicht beruhigenden, geruhsamen ersten Advent, den haben wir nämlich am kommenden Wochenende. Und wir hören uns mit Sicherheit nochmal im Dezember mit den Nachberichten beziehungsweise mit den Zusammenfassungen, die wir dann für euch aufbereiten werden. Und ja, bleibt uns treu und gewogen, lest weiter und wir hören uns auf jeden Fall noch in diesem Jahr. Bis dann.